Guten Abend. Heute ist der 17. Juli 2026. Wir haben die Episode Nummer 304 vom Donautech Radio. An den Mikrofonen wie gewohnt der André.
Hallo, hallo.
Und der Tom. Ja, hallo. Bisschen spezieller Termin heute. Normalerweise haben wir es jetzt immer am Sonntagabend gemacht, so zum Start in die neue Woche. Jetzt machen wir es einmal am Ende der Woche. Weil am Sonntagabend WM-Finale ist.
Ja, genau.
Und letzte Woche ist es ja nicht ausgegangen. Da war eigentlich das Dreiwöchige wieder gewesen. Jetzt haben wir, ja, und jetzt ist Sommerpause wird jetzt auch vielleicht einmal dann sein, wenn wir auf Urlaub sind, mal schauen. Aber ja, jetzt sind wir gerade so richtig softwaretechnisch, developertechnisch reingestartet in das Ding. Kurz vor dem Start sind wir draufgekommen, dass die Webseiten nicht läuft. Da ist ein bisschen irgendwas broken von irgendeinem WordPress hat Apache Config irgendwas. Die hat jetzt eh schon länger auf meiner Liste gehabt, dass ich die einmal auf neue Füße stellen muss. Von dem unten drunter, die läuft ja bei mir da in Google Cloud auf so einer VM und die ist schon uraltes Debian, das was ich jetzt einmal aktualisieren muss einfach. Aber das habe ich zu nie geschafft. Ja, bei die unsere anderen WordPress-Seiten, was ich so eben für die Firma betreue, habe ich das jetzt gerade einmal gemacht und dann habe ich gedacht, da ziehe ich dann die Donautech Radio gleich mit. Das hat mir jetzt gerade ein bisschen bissen wahrscheinlich, dass ich das noch nicht da habe.
Ja, genau. Wo es auch interessant ist, oder? Weil weiß ich nicht, das wird sich jetzt ja nicht automatisch updaten, oder?
Nein, ich habe nur, glaube ich, jetzt einmal schon ein WordPress-Versions-Update installiert und vielleicht hat es mit dem was zu tun.
Ah ja.
Ja. Es ist, glaube ich, jetzt ein WordPress 7 oder so rausgekommen oder irgendwas, Major-Version, ja, vielleicht hat es da irgendwas gehabt. Ja. Aber ich habe jetzt schon mal parallel an Cloud losgeschickt. Das ist ja auch ein voll geiles Feature in der, was ich erst vor kurzem gesehen habe, dann, ich weiß nicht, ob es schon länger gibt, aber du hast ja, wenn du die Cloud Desktop App findest, kannst du immer sagen, in welchen Location er arbeiten soll, und du kannst ja in der Cloud World oder lokal und dann in welchen Folder und so. Und du kannst da auch unten bei einfach quasi sagen Remote und dann kannst du einen SSH-Host angeben, ja, und dann kannst du so quasi wie bei Visual Studio Code so eine Art Remote auf den halt arbeiten. Das heißt, du selektierst wie in dem Visual Studio Code Remote einfach den SSH-Host und dann dort einen Folder und dann installiert er dort so einen, wie beim Visual Studio Code, so einen Remote-Part quasi. Ja? Und du musst jetzt nicht Cloud oder irgendein Codex oder so dort installieren, sondern du arbeitest ganz normal am lokalen Rechner mit deiner normalen Instanz weiter, aber du hast halt da quasi ein Project halt, das remote ist. Ja? Ganz witzig.
Und cool. Ja, habe ich auch noch nie genommen eigentlich.
Ja. Nein, ich habe es jetzt ab und zu schon hergenommen für so Server, was ich da verwalte, dass ich einfach sage, ey, diagnostizieren wir mal die Logs, schau dir das mal an, da so irgendwas halt. Ja. Das ist jetzt da eigentlich auch
gut. Stimmt, haben sogar in einem Quickstart-Dokument drin und das Feature. Das sagst quasi Choose an Environment und da gibt's Remote SSH oder VSL.
Ja, genau. Ja. Und ich habe das Remote oder SSH. So. Und mit Tailscale in Verbindung, weißt du, das ist echt super, weil da brauchst du überhaupt keine Credentials und nichts eingeben, weil ich habe Tailscale SSH Login quasi aktiv und gibst eigentlich nur oder ein User Add Host und dann kannst du schon hier verbinden da.
Ja. Ja, sehr geil.
Ja, der Cloud und also ich bin jetzt mal wie so ein paar Tage eigentlich oder vielleicht, keine Ahnung.
Aber du springst jetzt auch immer hin und her, oder?
Ja, nicht, ja. Also jetzt habe ich aber wirklich seit dem letzten Mal, kannst du sagen, fast wieder mal nur mit Cloud gearbeitet, einfach weil ich eben nicht mehr hin und her springen wollte, sondern weil ich mal mein eigenes Environment mit, wo er alles über mich halt lernt und kennenlernt und so weiter, mir ein bisschen dort bleiben und vor allem, ja, dann ist das Fable jetzt ja auch gekommen, ja, dann wollte ich das ein bisschen probieren.
Das läuft jetzt ja quasi nur bis 19. Juli, glaube ich. Ja,
wobei sie es jetzt schon zweimal verlängert haben.
Ah, ja.
Mhm. Ich glaube, das lassen sie drinnen, weil es jetzt einfach auch mit dem OpenAI-Codex 5.6 da dann so mit dem Sol und dem ganzen Zeug so Konkurrenzkrieg haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Fable dann wieder auszunehmen.
Ja. Naja, voll. Aber ehrlich, ich meine, wie geht's dir da? Ich meine, ich habe es jetzt auch in letzter Zeit hergenommen, das Fable, habe aber dann Fable 5, aber habe aber dann auch immer wieder, oder ich jetzt in letzter Zeit immer auf Opus 4.8 dann wieder zurückgestellt einmal. Und ich merke nicht recht viel, also zumindest in die Aufgaben, die ich halt mache, was quasi nur ganz normale, also ich lasse jetzt da keine Agents da los, dass die eigenständig irgendwelche Programmierprobleme lösen, sondern halt so Klassiker halt, ne? Weiß ich nicht, Pull, also Merge Request Reviewen oder mal was generieren oder mal Prototypen, ein Feature. Ja. Aber da merke ich fast keinen Unterschied quasi.
Nein,
vielleicht kann er das eine oder andere Detail dann, ja, ich meine, das ist halt schwer zum Vergleichen dann, gell? Ja. Aber.
Nein, wie soll ich sagen, du bist natürlich auch beschränkt von dem, was tokenmäßig und so ein Budget und so hast und so, gell, mit Fable. Und bei mir war es jetzt nie ein Problem, quasi zu sagen, ich steige auf Opus wieder zurück, weil, also ich habe da jetzt auch nicht, aber natürlich, wenn ich Budget habe, nehme ich halt das Bessere her. Ist ja wurscht, sage ich mal. Also wenn ich noch sehr am Ende der Woche oder bis zu meinem Limit dann, ich habe noch Ressourcen, dann stehe ich halt einfach auf das Größere um und fertig. Ja. Ich konnte jetzt auch nicht sagen, dass deswegen alles viel geiler und viel besser ist. Es ist schon immer wieder, aha, cool, was da passiert und was er macht. Aber das passiert bei meinem Opus 4.6 oder 4.8 genauso. Ja.
Ja. Safe gut. Ja. Voll. Was mir halt bei Claude immer wieder auffällt, weil ich habe ja quasi im IntelliJ, haben wir jetzt schon 100 Mal erzählt, das JetBrains AI von der Firma. Und da gehe ich einfach auch gern mittlerweile auf Codex sozusagen. Und da ist halt immer so, dass halt, das ist halt immer einfach schneller von den Antworten, ne?
Ja.
Du merkst echt, die haben irgendwie da mehr Power im Hintergrund. Was aus dem Grund ist eigentlich schon wieder interessanter fast.
Ja.
Aber
ja. Also da haben wir jetzt auch Kollegen im Team, die was jetzt die Wochen seit das neue Sol und Terra und Luna und so weiter rausgekommen sind, da die 5-6er Geschichten, die wieder vorher auf Codex umgestiegen sind, die da sehr happy sind mit den Ergebnissen. Ich hab's jetzt nur wenig probiert, heute ab und zu ein bisschen was für den einen oder anderen Task geben, weil ich mal in der Limit gelaufen bin. Aber ja, für meine Dinge, also ich bin einfach generell jetzt immer wieder, es ist so krass, was halt einfach brutal, was jetzt anreise oft so, einfach da wieder so ein Spike-Experimentier-Branch weg, wo ich mir dachte, ja, Alter, das hätte ich mir früher nie gedacht, dass das möglich ist. Keine Ahnung, so mal experimentier mal, was heißen wird, unser ganze Anwendung von MySQL auf Postgres umzuziehen oder
ja. Und? Schon gemerged?
Nein, aber du hast einfach gut da in 2-3 Stunden hast trotzdem eine lokale laufende Version.
Ja, weißt, ja? Klar, ein Prototyp, ja.
Prototyp einfach einmal, ja. Das warst früher ja, wo es nie denkbar gewesen war, dass das angeht, jetzt einfach, weil es so viel Aufwand war, ja.
Ja, einfach nur das ist ja das, was der Boris Journey da in dem Podcast da beschrieben hat, dass die halt auch extrem viel Prototypen halt machen, jetzt gell, für neue Features.
Ja.
Weil er das halt im Grunde dann, ja, weil das halt einfach dann easy von der Hand geht.
Ja.
Und das habe ich eigentlich auch schon ein paar Mal gemacht, ja. Bei so Features, wo du denkst, ja, okay, da gab es jetzt 2-3 so Ansätze, ja, ist ja wurscht, dann schauen wir uns halt einmal einen Ansatz an, ja.
Ja,
den
genau,
ersten und dann den zweiten und dann, ja, genau.
Und wo jetzt auch echt oft da was Geiles, zum Beispiel auch bei dem wieder, das war so eine Idee, was die Sightings, probieren wir es einmal, was das heißen wird, und da kommen trotzdem dann auch geile Erkenntnisse über das aktuelle Environment halt raus, weil er da sagt, du ja, das ist in Postgres, die nimmt das ein bisschen ernster, das und das, aber eigentlich sollte man das in MySQL auch so machen, sollte das vielleicht gleich im aktuellen System, auch wenn es bei MySQL das bleibst, ändern, weil das grundsätzlich gescheiter war. Die MySQL schluckt das zwar, aber sollte es eigentlich nicht müssen. Ja? Oder was der definiert ist, Schema da genauer vom halben Typ her und so. Der ist MySQL-spezifisch, das ging aber mit einem anderen Typ für alle Datenbanken und so weiter. Ja? Oder fragt das nicht mit ungleichen, den Boolean-Werten nicht mit ist gleich 0 oder 1 ab, sondern mit True oder False, dann geht es auch auf alle DBs. Ja? Lauter so Geschichten halt. Gell? Also war schon, man denkt sich, okay, experimentiere ich mir was, lass ihn einmal laufen in einer Session parallel und es kommt trotzdem immer wieder was raus, was dich weiterbringt ein bisschen, ja.
Und das mit im Grunde nicht viel Kosten halt. Ja, ne? Auf jeden Fall günstiger, als wenn es halt am Programmierer hinsitzt, der sich das dann zwei Tage ausschaut. Ja.
Genau.
Irgendwie so.
Und was ich auch begeistert bin jetzt mittlerweile eben dann, das war oft noch ein bisschen ein Thema, wenn ich sowas gemacht habe, dann das zu quasi dokumentieren und gemeinsam auch was zu haben davon oder oft so dann die Entscheidung zu treffen, wie dann mal da weiter und so, brauchst du aber irgendwie dann ein Dokument dazu. Bis jetzt ist das aber voll gut gegangen, natürlich im Markt dann, dass ich das Lokal dann irgendwo dazu eingecheckt habe oder was. Aber was jetzt auch echt extrem gut gekommen ist, dass er dann halt einfach ein Google Doc erstellt, ja, mit einer super Formatierung, mit Tabellen drinnen und bla 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 und Sektionen und Untersektionen. Und dann share ich das mit meinen Kollegen und sage, schaut's her, ich habe das heute einmal evaluieren lassen. Das und das waren die Aufgaben und Punkte, damit wir da hinkommen und lassen uns da über das Dokument einmal diskutieren ein bisschen.
Ja, generell dieser Text-Content, der da ausgefällt war, wenn es jetzt zum Beispiel nur irgendwie ein Feature oder was im Planning-Mode jetzt einmal nur halt einmal planen lässt, das ist schon wertvoll. Ja. Weil das habe ich auch vor einigen Wochen einmal, wie es um so eine Spring Boot 4-Migration halt dann wieder gegangen ist, gell. Aber ich habe halt auch gesagt, so, jetzt einmal bitte nur im Planning-Mode, ja, weil ich bin ja immer in dem Bypass-Mode, also der würde gleich, also sie haben nicht so viel anfangen da, loslegen, genau. Genau, sage ich, nur Planning-Mode und dann kriegst du aber eigentlich ein super, ja, zumindest mein Markdown-Dokument, wenn du das eben nicht irgendwie anders sagst, aussehen, ne?
Ja.
Wo eigentlich dann alles relativ komplett halt drinsteht, oder im Groben auf jeden Fall einmal.
Ja.
Was du halt bei der Migration beachtest,
und mit so dem gut kannst in du so dann auch weitergehen. Schritte aber brauchen oft. Also,
ja, voll,
wirklich sagst, voll. Ja, ich muss ja nicht gleich das Ganze angehen, weißt du, aber den ersten, die zwei, drei Low-Hanging-Geschichten, die kannst du schon mal machen.
Genau, wo der das sogar sagt. Ja. Ne? Also, ja, genau. Voll.
Es war jetzt wieder so, weil du gesagt hast, Spring Boot, wir waren jetzt gerade auf Spring Boot 4 updated die Wochen, ja. Und da hat er auch, da war es dann oft so, weißt du, du musst gewisse Dinge dann machen und dann kriegst du einen riesen PA aus, wo dann halt drei, vier Sachen gemacht werden, damit es halt kompatibel ist mit Spring Boot 4. Aber eigentlich sagt er dann, naja, die drei Sachen, was da drin sind, die kannst du eigentlich vorher schon machen. Ja, weil ja, die sind in Gängen im Spring Boot 3 auch schon, sind aber zwar jetzt schon duplicated, aber bei 4 musst du es dann machen, ja. Jetzt kannst du die eigentlich schon komplett ausziehen, vorher in einer Hotfix oder ongoing Fixes einfach mit reingeben, ja. Und in den laufenden Betrieb schon mit ausdeployen, so in kleinere Stücke, ja. Ohne dass du da den Big Bang dann am Ende haben musst, ja. Und da ist er ja auch voll gut, dass er da aus so einem riesen PR, wo dann alles quasi auf Spring Boot 4 wieder grün ist, die dann nochmal rausdröselt.
Ja.
Dass du sagst, brich mir das over in drei, vier einzelne Pull-Requests und Schritte, die quasi der Reihe nach vorher schon die ausspülen konnte. Das, was vorher auch undenkbar gewesen war, dass ich mir das alles nochmal rausgeklätzelt aus die ganzen Sachen, weißt?
Ja, voll. Was ja teilweise vielleicht nicht einmal so trivial ist, ne?
Na, gar nicht. Das sind über,
also,
über 400 Files, was der drei verschiedene Sachen gemacht, ja? Das.
Ja, voll. Voll. Na.
Das hilft schon extrem, ja.
Hilft extrem. Ja.
Ja, da kann ich gleich nahtlos übergehen zu den Tools, die ich da jetzt im Moment so einsetze, auch, weil ich da ein bisschen aufmerksam gekommen war, bin auf ein paar neue. Ja. Ich habe jetzt ja, ich meine, es ändert sich halt auch alles so ständig. Ja. Ganz letztes Jahr am Anfang die Phase gehabt, da habe ich, weißt du, da haben wir im Podcast auch viel drüber geredet, ich bin halt einfach ein Terminal-Fan, gell. Die Ghosty mag ich so gern und so seit letzten Jahr. Und dann habe ich aber, ganz am Anfang mit den ganzen CLI-Tools gearbeitet. Dann sind irgendwann jetzt die, ich glaube so Februar, heuer, März dann, April, sind die Codex-App, Desktop-App und die Cloud-Desktop-App eigentlich ziemlich gut waren. Ja. Habe ich die eigentlich jetzt immer verwendet. Da haben sie jetzt ja auch gerade voll den Verhau gehabt mit dieser Codex-App, gell? Also,
ja, ich bin jetzt gerade wieder auf Cloud. Also, ich weiß nicht, aber ich habe es gelesen, dass die irgendwas
wieder schief gegangen. Ja, da haben sie irgendwie alle haben so geschwärmt, dass es eine ChatGPT-App gibt, quasi für den Desktop, die so eine Native Mac-App ist, ja. Auch der Gruber und so. Und jetzt haben sie aber die gestampft quasi und haben quasi eine riesen Super-App gemacht, die heißt halt jetzt Codex oder halt, nein, die heißt jetzt eigentlich auch ChatGPT und da ist jetzt Codex drinnen und ChatGPT, den Chat haben sie irgendwie wieder so nachträglich noch eingeflanscht. Also okay. Kann überhaupt nicht mehr das, was vorher die alte ChatGPT-App gekommen hat, aber du hast jetzt nur noch eine App halt wieder, wie beim Claude auch für alles halt, wo der quasi so hat Work drinnen ist, OpenAI, ChatGPT Work und Codex und ChatGPT Chat halt. Ja.
Okay.
Auf jeden Fall bin ich jetzt vor eben, keine Ahnung, 3 Wochen, glaube ich, oder 2, dann auf das Supercode gekommen. Das ist, link da mal den Link rein, supercode.sh, weil, da bin ich durch ein YouTube-Video draufgekommen, zufällig. Das ist eins von den Projekten, die aus dem Ghosty halt entstanden ist. Da gibt's ja das Leap Ghosty jetzt sind. Ja? Das hat auch der Hashimoto da ausgelöst aus dem Ghosty Terminal. Und das Leap Ghosty dient halt jetzt als Plattform für voll viele andere Anwendungen, die halt einfach performante, ja, so Terminal-Apps bauen wollen halt. Im Mac. Ja. Und jetzt muss ich kurz mal aussuchen. Da gibt's eine eigene Liste, genau. Die da eigenes Git-Repo, das heißt Awesome Leap Ghosty. Da sind voll viele Apps aufgelistet, die halt auf Basis von Leap Ghosty gebaut worden sind jetzt. Ja? Und da ist eben zum Beispiel dieses Supercode auch aufgelistet dabei. Und was das Supercode wiederum ist, ist halt jetzt dann eigentlich ein Terminal, der halt quasi auf Basis von Ghosty ist und so performant und so schnell funktioniert und die ganzen Shortcuts für Split, Horizontal und Vertikal und alles halt kann, gleich wieder Ghosty, ja. Aber sie haben halt da sowas dazu gebaut, speziell als Unterstützung für Agents halt. Ja. Das heißt, du quasi kannst halt da auch drinnen, so wie im Codex-App oder Claude-App, so deine Projekte da drinnen in einer Sidebar verwalten, ja, und siehst da drinnen dann, in welchen Projekte quasi gerade irgendeine Agent-Session läuft, ja, ob die auf einen Input von dir wart und ob es gerade was tut, ja, und du hast da Verwaltung von Worktrees halt drinnen. Also du kannst da quasi auch die Projekte einfach mehrere Worktrees forken, er zeigt dir den Git-Branch an, er checkt da, wenn irgendwie ein Pull-Request offen ist zu einem von diesen Worktrees und so weiter halt. Ja? Aber du gehst einfach rein und öffnest quasi dann halt dein, wie sonst da dein Terminal halt und arbeitest im Terminal wieder mit Claude CLI oder Codex CLI oder Pi oder was du halt willst, welchen Agent harness, dass der nicht mehr willst. Ja, okay. Und machst du dann dort zum Beispiel noch einen Split-Tab für den anderen normalen Terminal, das Befehle ausführen kannst und dann rechts noch einen Split-Tab für zum Beispiel Lazy-Git zum Git anschauen und lauter so Geschichten. Ja. Und da hast du quasi dann ein einheitliches System rund um deine Agents. Das heißt, du hast nicht ein unterschiedliches Ding, wenn du in Claude arbeitest und ein unterschiedliches, wenn du in Codex arbeitest, sondern das Ding ist halt außen rundherum um die beiden. Und im Endeffekt, ich habe eben früher auch schon ganz gern mit der Claude CLI oder dem Codex CLI gearbeitet, im Terminal einfach, ja. Und da bin ich quasi dann jetzt wieder im Moment ein bisschen auf das zurückgewechselt halt. Ja.
Okay. Ja, aber ich verwende mir auch gerade die Claude macOS App, genau, einfach weil es mir mehr taugt, eben, wenn es wirklich mal parallele Session sozusagen offen hast, wo sie gerade was tut, ja, dass du halt
ein bisschen einen Überblick hast, gell, ja.
Also ein bisschen einen Überblick hast, ja. Und der zeigt dir da, weil das ist irgendwie ein bisschen verwirrend, finde ich, da den Screenshot, den wir haben auf der Homepage, des Links, in der linken Spalten, ganz links, sind das quasi schon die Sessions, die, also oder?
Das ist die Sidebar.
Oder zeigt er da die Git-Branches
auch? Links sagt da quasi immer das kleingeschriebene, wo oben steht Supercode zum Beispiel. Das ist ein Projekt, ja. Und dann drunter sieht man, hast Main, Swift, Crow, Feature, Teardown und so, das sind die Worktrees des Projekts.
Ah, okay.
Das sind Git Worktrees, ja. Und da hast du zum Beispiel in dem einen Arbeiter gerade an dem Pull Request, in dem einen Worktree an dem Pull Request, an dem 123, an dem 122, 124, ja. Du siehst da gleich halt, wo hast Changes in welchem Worktree und so. Und dann siehst du aber der gelb markierte Default Worktree ist halt jetzt zum Beispiel auf Main Branch, ja. Und dann hat er drunter noch 2 andere Projekte, GitWT und SuperRepo zum Beispiel.
SuperRepo, ja. Okay.
Und du hast jetzt so Command P Shortcuts, dass der, wie er da jetzt gerade Pod offen hat, den Dialog in der Mitte, wo du dann so Befehle eingeben kannst und zum Beispiel Merge PA oder wechseln. Okay, da kannst du halt nicht so wie.
Also es ist nicht nur rein jetzt quasi Terminal, sondern du hast schon, also man sieht es ja, es ist ja quasi schon eine App sozusagen.
Ja, ist eine Native Mac App.
Mit
ja.
Terminal Tabs quasi und
genau, okay. Die drinnen quasi Ghost die Terminals anzeigen.
Ah, ja. Ja? Ah,
und du genau. hast halt rundherum noch rechts oben hast so ein Command O zum Beispiel Shortcut, wo du einstellen kannst, mit welchem Tool oder Programm du gern das, wenn du auf Command O tippst, öffnen willst. Da habe ich zum Beispiel IntelliJ eingestellt, weißt du, dass ich dann einfach von dort direkt das IntelliJ in den Folder öffnen kann, in dem Worktree. Ja, du kannst auch noch ganz rechts, sieht man dieses Run, da kannst du so Run-Befehle hinterlegen, die er halt ausführt, wenn du auf Run klickst, so wie Gradle W, Boot Run, ja. Genau. Und in der Mitte oben sieht man das, was er quasi von GitHub einliest, der hat also GitHub-Connection und checkt halt, okay, für den Worktree gibt es jetzt für den Branch auf GitHub zum Beispiel da die Tests, die gelaufen sind, successfully.
Okay. Ja? Genau. Und das geht mit einer Cloud Subscription.
Das ist Beispiel. Unabhängig von einer, das ist einfach nur der Terminal quasi, den du verwendest. Und da drin kannst du mit Cloud oder Codex CLI oder was willst du arbeiten.
Also ich glaube, du kannst ja bei Cloud, kannst ja über genau, Cloud Code mit der CLI kannst du im Endeffekt genau diese Worktree-Geschichten und so mitgeben über Parameter.
Ja, genau, aber er macht, also da haben sie dann noch was, das ist auch witzig, sie haben bei Supercode Skill, was du in deinem Agent installieren kannst, wo dann quasi du im Agent, wenn du im Agent drin bist, sagen kannst, hey, Supercode, machen wir dann einen neuen Worktree oder archivieren wir den Worktree, ja, und dann sagt er im Supercode, wie das, der kloppt da dann einen neuen auf oder macht er den zu, was du gerade bist und so zeigt.
Ah, ja.
Also du kannst aus dem Agent wieder mit Supercode interagieren auch.
Okay.
Ja.
Geil. Ja, was ist das mit den Worktrees? Habe ich ja, doch, nutze ich eigentlich auch immer mehr, ja.
Ja, notgedrungen irgendwie, aber es ist, ja, macht es schon komplex, also ich habe da auch teilweise dann 4, 5 Worktrees im Timer offen und dann, dann wechselst du mal blöderweise in einem Worktree auf einen anderen Branch, wo er eigentlich, wo du nicht hin willst und dann kommst du komplett durcheinander, weil der Worktree war eigentlich für was anderes gedacht gewesen oder so, oder? Das ist oft, ja.
Ja, ich mache es quasi, so exzessiv mache ich es nicht. Ich mache es halt nur, wenn du jetzt zum Beispiel halt zufällig auf einem Branch bist, wo man dann eigentlich irgendwie ein bisschen was Unabhängiges dazu einfällt, weißt du, so, weiß ich nicht, konnte mir ja da noch die Doku anpassen oder so, aber jetzt gibt es gerade schon eine andere Session, die arbeitet halt eben auch in dem Branch, ja. Dann mache ich es halt über Worktree, ja, im Endeffekt.
Ja, aber was extrem, also gerade das mit den Skills und so, so geil ist jetzt, dass du aus diesen Dingen raus ja so viel schon einfach nur mit einem Befehl steuern kannst. Also ich meine jetzt zum Beispiel so Dinge wie, ja, mach mal einen PA und deploy mal den Branch einmal in dieses Environment zum Beispiel. Ja, da brauche ich gar nicht mit dem Browser gehen, weißt du, was ich meine, weil er triggert einfach über GitHub Command Line CLI den Workflow sowieso deploy in this environment. Ja, und dann sagt er noch, hey, soll ich das gleich ein bisschen überwachen? Ja, bitte. Ja, dann monitor in den Hintergrund Fred noch, wie der Deploy Workflow rennt im GitHub und informiert mich, wenn es fertig deployed ist oder wenn es einen Fehler gegeben hat. Ja, also du musst ja das Ding gar nicht mehr verlassen, eigentlich den Agent für viel, viel Sachen. Ja. Es ist echt, und dann mir fallen halt dann echt oft so, ja, genau, das könnten wir auch probieren, dann machen wir wieder einen Worktree auf und machen noch so einen Experimentierbranch auf.
Ist schon, gerade das, was du jetzt gesagt hast, da mit die Pipelines, dann, also bei uns, die dann irgendwo laufen, ich meine, da war es halt so, gell, das hat man halt früher so immer checkt die ganze Zeit so.
Ja.
So, weiß ich nicht, ist der Feature-Branch durchgelaufen oder, hat sich wieder irgendwie Testfälle haben duscht oder so.
Genau.
Weil dann siehst du da wieder nicht gleich jede Notification oder was
da
so.
Da tust du dabei was
und anders, eigentlich was denn musst du das gar nicht machen, ist ja für die Dodel hocken in Wirklichkeit, dass da selber.
Dann kommst du am Nachmittag drauf, eigentlich hätte ich am Vormittag das Deployment da gestartet, was ist eigentlich aus dem Waren, ja?
Ja, genau.
Viel Zeit schon wieder vergangen und so ist es, ist mir echt so krass gegangen, weil Mittag, weißt du, habe ich am Vormittag sowas angeschlossen, das Deployment ist gleich einmal ins System, ins Web-Testsystem, dann ist da während dieses Ding, während ich auf Mittag war, die GitHub, der Deploy-Workflow, aber gefällt mir das an Flaky, dass er halt gerade irgendein Artefakt nicht downloaden hat können von Maven Central oder irgendwas, ja, mhm. Und dann hat er selber gecheckt, ja, das probieren wir einfach noch einmal, ja, dann hat er gesagt, ja, das ist ja sonst immer gegangen, warum, das probieren wir einfach noch einmal, dann hat er noch mal triggert, ja, während ich nicht da war und wir zurückkommen, war es halt deployed, was ich meine, ja, das ist einfach, oh, so geil oft. Denkst du, jawohl.
Ja, ja, stimmt.
Ja.
Ja, sehr cool. Ja, muss ich mir mal anschauen, das super, super cool
hast. Genau. Genau, und nur anders, weil es da dann dazu, zufällig dazu passt, habe ich gestern dann auch entdeckt, so was Ähnliches, muss vielleicht gefällt dir das, warte mal, das hat
der Hörer.
Hörer, genau. Das fällt eigentlich voll in die Kategorie rein und das habe ich auch nur ein YouTube-Video angeschaut und noch nicht ausprobiert. Ich glaube, mir gefällt für mich Supercode besser, weil es mehr meinem Libghost die Muscle Memories einfach entspricht. Ja, also das ganze Taben und Herumswitchen zwischen die Tabs und neuen Tab machen und pannen und teilen. Das daran ist quasi für Leute, das hört da ähnlich wie Supercode, nur halt für Leute, die was gern, die was das ganze T-Max drinnen haben in die Shortcuts quasi. Ja, also du hast das mit Ctrl B und dann Fragezeichen für Hilfe oder Ctrl B, Split, mit also einem Querstrich für Split horizontal und was der, also diese ganzen, wie es halt im T-Max so geht. Ja. Aber macht im Prinzip was ganz Ähnliches, checkt halt auch dann, wenn in einem von den Tabs Agent läuft, sagt er den an, sagt er auch Super Agent an und so weiter, sagt er an, was die gerade, dass die was dann oder nicht und so, genau. Und, habe ich, aber es, weil ich habe gestern einmal geschaut, das andere, was da gerade eben sie auftut, ist das C-Max, ja, ist im Prinzip auch sowas Ähnliches halt, auch eine T-Max-Implementierung, eine moderne halt, auf Libghost die Basis.
Mhm.
Ja, die auch eben so Agent-Support hat und so Zeug. Ja.
Mhm.
Also da schauen gerade alle, beschäftigen sich gerade mit dem Thema, wie kann ich vernünftig mit diesen Agent-CLIs in, verwalten, das am besten. Ja.
Mhm.
Also ich bin jetzt mal bei dem Supercode gelandet, einfach für mich. Ja.
Okay.
Ja. Aber kann man vielleicht, wenn das ja, mich interessieren, ob das von unseren Hörern schon irgendwie verwendet hat auch und Vor- und Nachteile sich in dem einen oder anderen oder das mehr dem und dem entspricht. Also genau. Ah ja, dann haben wir schon bei Command-Line-Tools sind. Mhm. Dann haben wir das Hank noch. Ja. Das Hank ist mir auch in dem Zug untergekommen. Das ist Hank Diff, also Diff Viewer, Hank.dev, habe ich jetzt mal verlinkt da. Und der passt im Prinzip da voll gut dazu, wenn du so arbeitest halt, weil du kannst jetzt zum Beispiel eben da in einem von den Dingen dann einfach ein Pane aufmachen und da zum Beispiel dann in dem Folder einfach sagen, ich schaue mir jetzt mal den Diff an. Das ist ja was, was in die Codex und Cloud Desktop App ja auch eingebaut ist, dass du einfach klicken kannst, schau mal den Diff, was du gemacht hast, ja. Und sonst, wenn du jetzt im Terminal bist, wüsstest du natürlich auch irgendwie da, dass du das anschaust, was er jetzt da geändert hat. Ja? Und das Hank-Diff ist aber extra halt speziell dafür da, solche Diffs zu reviewen und anzuschauen. Also du kannst da voll nett durchnavigieren, next, next, next und so, ja. Und was da geil ist, du kannst halt, es gibt da auch wieder einen Skill für Hank, ja, sodass du dann im Agent sagen kannst, hey, tu mir bitte im Hank das Zeug annotieren mit Explanations.
Mhm.
Ja? Dann schreibt er da in das Hank, in den Diff-Viewer, so Notes rein vom Agent, wo er da erklärt, warum er das so und so gemacht hat.
Okay.
Ja?
Mhm.
Und dann kannst du, während du den Diff anschaust, lokal halt noch schauen, ja, okay, verstehe ich nicht. Ah ja, deswegen, da, das schreibt er halt so und so erklärt. Und umgekehrt geht's auch, du kannst in den Diff-Viewer dann selber so Notations und Notizen dazu machen, ja? Wo du dann wieder im Agent sagen kannst, hey, schau dir mal meine Anmerkungen an, die ich jetzt gemacht habe im Hank. Ja?
Mhm.
Und dann arbeite die ein oder ändert das. Mhm. Sodass du direkt quasi im Diff Sachen auch anmerken kannst. So, wie ist das ja eigentlich jetzt auch oft, was wir bei uns oft jetzt haben, dass jemand im GitHub quasi beim PR was anmerkt, irgendwo in einer Zeile oder so, ja? Und du sagst dann den Agent, hey, da hat wer einen Kommentar hinterlassen, schau dir das mal an, machen wir das. Ja, nur halt lokal schon. Du quasi mit deinem Agent.
Mhm.
Ja?
Okay. Krass. Ja. Schauen wir da gerade das auf der Homepage an.
Ja. Mhm. Also, da suche jetzt nur gar zwei YouTube-Videos aus meiner History, die eben diese beiden Tools in 5-6 Minuten kurz herzeigen. Ja. Das mag ich aber ganz gern. Und zwar Share, Copy, Link, das ist das dann. Hank. Und das andere ist das Supercode. Kriegt man schnell mal einen Überblick, ob das für einen interessant ist oder nicht. Warte mal, Supercode. Das war das dann. Mit dem provokanten Titel Bye Bye Ghosty. Genau. Ja. Ja.
Mhm.
Also jetzt, ich weiß nicht, das ist meine jährliche Phase im Sommer, wo ich dann immer im Terminal lebe. Aber es ist bei mir so wählenartig immer viel. Aber jetzt bin ich gerade wieder voll auf den Terminal-Hype gerade. Brauche nichts anderes als einen Terminal und einen Browser.
Ja, ich habe irgendwo was von dir gelesen mit LazyKit und so. Dass das auch wieder.
Ja, genau. Das war in Kombination mit dem, weil dann habe ich mir oft, also dann haben wir schon gedacht, jetzt, ich will ja quasi mit Tastenkombi und das alles immer so schnell wie möglich. Das taugt man bei dem Supercode, dass ich einfach Command O tipp und dann bin ich einfach da in dem Folder, in dem Worktree, wo ich gerade bin, IntelliJ. Ja? Aber dann will ich da halt gar einmal ein Diff oder ein Commit oder was pushen oder irgendwas machen, weißt du? Und dann will ich nicht wieder in Kraken oder Tower oder jetzt habe ich Kraken weggenommen, in Kraken wechseln und dann nur zuerst einmal das Repo suchen und den Worktree und so. Ja? Da ist es halt einfach total schön einfach, wenn ich mir einfach Command D druck für, dass ich mir das quasi auftrenne in eine eigene Pane, vertikal. Ja? Und dann habe ich rechts, sage ich einfach LG für LazyKit und dann habe ich dort in dem Worktree meinen aktuellen Git-Tool halt einfach laufen. Ja? Ja. Und das LazyKit, wenn man es ein bisschen probiert mit dem, mir ist halt echt so gegangen, was der immer, naja, das war jetzt nicht, wenn ich einfach mit, wenn ich C druck, das committen konnte. Ja, da, C, commit. Ja? Oder wenn ich mit Space das markiere, die einzelnen Sachen, dass ich die Stage, ja genau. Mhm. Und dann P und also klein P ist Pull und groß P ist Push. Ja? Also was der Shift nach oben ist halt quasi Push. Es ist alles so intuitiv einfach. Ja.
Ja.
Und L oder jede Taste, was ich irgendwie gedruckt habe, hat irgendwie genau dieses Ton, was ich braucht habe. Und wenn ich mal Fragezeichen gedruckt habe, habe ich auch gleich gesehen, ah ja, genau das ist das Command-Shortcut, was ich brauche. Ja. Und dann auch mit dem 1, 2, 3, 4 in diese Pans herum navigieren und so, ja, haben sie auch so geil gemacht, dass du einfach mit den Nummern-Tasten genau in die richtige Pan vor dem Lasergitter einspringen kannst, ja. Und es skaliert auch so geil, wenn du es schmäler und breiter ziehst, oft kannst du seitlich den Diff-View haben oder nur als vertikal gesteckt, je nachdem, wie groß der Bildschirm ist und so. Also das in Terminal, so ein Tool programmieren, ist ja ein Wahnsinn, also so eine hohe Kunst, muss ich sagen.
Ja.
Das haben sie wirklich geil gemacht.
Wie ist da die, in dem LazyKit, die, na okay, da haben sie aber auch eine eigene Merge-Ansicht und so, gell?
Ja, also du hast eine Diff-Viewer heißt halt einfach an, ja?
Und oder so ein Diff-Viewer, ja. Meine ich.
Das ist echt ein cooles Teil.
Cool. Ja, ich hab den eh einmal ein bisschen, ich bin noch nie bei den Terminal Tools geblieben. Am Ende des Tages, vielleicht bin ich ja schon zu alt für den Scheiß. Jetzt, ich habe ja auch schon einen Git-Kraken, den ich schon ewig unter
Jahr verwende. Ja, ist eh super.
Und wo ich schon blind umeinander klicke. Genau. Und
es ist eh so, sage ich mal, in die Hauptprojekte jetzt, wo es wirklich abgeht, bei uns im Timer zum Beispiel, wo so viele Branches und Ding parallel und so sind, was der, da ist mit Kraken natürlich schon geiler, wenn du so einen Überblick hast, einfach auch.
Ja, voll.
Wenn ich jetzt nur gar in irgendeinem kleinen Infrastructure-Project, wo ich hauptsächlich auf Main Commit, ja, einfach gar einmal pullen will und pushen will irgendwas, ja, brauche ich keinen Kraken dafür.
Ja.
Man erreicht sogar Git Commit auf der Command Line auch, ja, aber da ist LazyKit halt fast nur schneller und einfacher, ja.
Ja, das ist sicher komfortabler, wenn man es einfach lokal quasi im Terminal zur Verfügung hast.
Genau, weil es mir einfach um das geht, ich will nicht wieder den Folder, wo ich eh gerade bin, im Kraken suchen. Weißt du, das stört mich am meisten.
Ja. Das stimmt, ja. Aber ich nehme auch Git-Kraken eigentlich hauptsächlich wegen Überblick halt.
Ja.
Weil, ja, sonst konnte man vielleicht sogar auch mit IntelliJ selber auskommen und so. so wie sie auch manche tun, ja, die leisten sich halt dann nicht die extra Lizenz sozusagen.
Dass sie nochmal ein eigenes Git-Tool brauchen oder was, ja.
Ja, genau, das nur mal, ja, genau, das Source-Tree nehmen auch sogar nochmal. Ja, naja. Okay, ja, cool, ja, gerade der Hank muss man echt einmal anschauen, glaube ich.
Ja, das ist, finde ich, schon ein cooles Tool, ja. Was wird ich jetzt noch gerade sagen? Ah ja, genau, eine Sache, was mich immer voll stört im Kraken ist auch, dass ich noch keine Möglichkeit gefunden habe, direkt aus dem Kraken zu sagen, öffne mir den Folder im Terminal.
Mhm.
Was? Okay. Brauche die eigentlich auch oft. Ja?
Oh ja.
Eben wenn ich dann zum Beispiel in dem Worktree gar was mit Claude machen würde, oder Codex. Im habe ich immer verzögert, glaube ich, im IntelliJ habe ich mir da so ein Terminal-Plugin installiert, wo man dann mit Control-Shift-T oder was einfach Terminal aufmachen kann mit seinem Favorite-Terminal-Programm, dann oft macht man Ghosty genau in dem Folder auf. Das geht super schnell und das taugt man. Aber im Kraken vermisse ich sowas. Ja. Da hast du das Shortcut für Editor quasi, dass dein Editor den Custom oder Default Editor aufmachst mit dem Folder. Aber für ein Terminal habe ich nichts.
Ja, stimmt.
Ja. Ja, so ist das. Also es war echt brutal. So eine, die Wochen, was alles wieder passiert ist in der einen Woche, Alter. Also mit AI so viel Durst hält, Wahnsinn. Es ist schon anstrengend. Also im Endeffekt war ich dann oft, weil es eine gewisse Sucht da ist, irgendwie, ja, das probiere ich jetzt auch noch, das mache ich jetzt auch noch, Prompt schicke ich auch noch, ob es wieder ein bisschen was da noch, und dann schaust du doch wieder rein und nochmal, und ja, es ist echt, boah.
Oh. Ja, ich glaube, dass er in dem Infrastructure-Bereich und so wirklich wütend werden kann. Ich sage einmal, so im Softwareentwicklungsbereich bist du eigentlich fast dann gezwungen, dass du halt auch, gerade wenn es jetzt, und ich vermute, dass das bei euch genauso ist, so wie bei uns, ja, wenn es jetzt im Endeffekt um ein Produkt geht, ja, wo es dann schon irgendwo jetzt nicht einfach irgendwas mit irgendwas ausrauschen kannst, ja, wo du eigentlich alles nur mal gut ausschaust, ja, da kriegst du automatisch dann wieder so ein wenig Langsamkeit rein, würde ich mal sagen. Aber gerade bei Infrastructure, ja, oder was du sagst, ja, so kleinere Projekte oder kleinere Services von mir aus, ja, wo man dann weiß, ja, okay, das muss jetzt nicht perfekt sein oder so. Da geht halt da schon wirklich viel weiter, oder?
Ja, aber eben auch so, naja, dann habe ich jetzt quasi so angefangen, naja, ich würde gerne mal so Altlasten einfach aufräumen, was das zum Beispiel, keine Ahnung, Errors, die immer wieder auftreten und die ich nie quasi wirklich lösen habe, China, oder nicht nachvollziehen habe, China. Dann gehst du halt her und schaust dir den Google Cloud Error Log durch, weißt du, oder eben jetzt so irgendwie so kleine JavaScript-Errors, die im Browser ab und zu auftreten und irgendwo gemeldet werden in New Relic oder so, ja. Und dann jagst du halt da einen Agent drauf und dann da kannst halt so tief einsteigen, weißt du, also können schon teilweise wirklich komplizierte Errors dabei sein, die lange nicht nachvollziehen können, ja, aber dann machst du halt gleich mal 10 Issues quasi auf, weißt und dann sind aber nicht so kleine, triviale teilweise nur, sondern wirklich teilweise schon große Brocken, wo du denkst, da müsste man schon irgendwann was umbauen, dass das gescheit läuft und so, oder eben bei der Datenbank, wenn du dann da irgendwo rein grobst, weißt du, also warum performt das nicht gescheit, ja, das und das, und dann analysierst du das einmal und bla bla, dann kannst du ja so viel erzeugen auch an To-Dos wieder.
Ja, voll.
Wo du dann denkst, voll. Ja, eigentlich, das sollte man ja schon lange mal angehen, das tun wir jetzt einmal und so. Ja, aber das erzeugt halt wieder Arbeit einfach, ja. Aber es ist krass, dass du denkst, ja, Geleck hätte ja bis jetzt noch lange nicht mir gedacht, dass wir das überhaupt angehen können, ja, von den Ressourcen her. Aber jetzt denkst du halt, ja, stechen wir halt einmal ein, schauen einmal, was das ein Aufwand war. Ja. Ja. Genau.
Ja.
Eine Sache habe ich auch noch gemacht, die Wochen eben, was auch wieder geile Fragen war, eben mit Patrick zusammen, eben sind wir gerade dabei, dass wir eben da unseren Infrastructure Stack jetzt da mit Encryption und ein paar neue Tools ganz weit vier bringen. Und da zum Beispiel eben so sagen, okay, du hast jetzt da einen neuen Stack, der funktioniert im Test Environment und jetzt wollen wir mal da quasi den kennenlernen und Erfahrung sammeln mit dem. Ja. Und hey, Claude, quasi machen sie da jetzt einmal so eine Art Workshop-Tutorial, wie sagt man, ein Workshop arbeitet uns aus, was wir für Übungen auch machen können, um mit dem ganzen neuen Stack umgehen zu lernen. ja? Mhm. Keine Ahnung, was sind da jetzt für technische Komponenten drinnen? Ja, brich uns das einmal aus, in die 4, 5 Dinger. Dann gehen wir die der Reihe nach durch, nehmen uns eine Stunde Zeit, schauen uns das an, wie das Key-Management-System funktioniert, weißt du, wie man das in einem Notfall quasi sealed und unsealed und restored und das Backup wiederherstellt und bla bla bla. Ja? Mhm. Und dann macht er da richtig so Playbooks, ja, wo du halt wirklich so kennst, wie wenn du jetzt ja, bei jemandem einen Workshop bucht hättest. Ja, wo er sagt, ja, das Open Bauer funktioniert so und so und dann, und zur Übung machst du jetzt einmal das und das, ja, und dann, nächsten Schritt machen wir dann das und das ist, ja, ist krass, ja, wo du halt wirklich so ein Tutor dabei hast, ja, und immer wenn du dich nicht auskennst, warum das jetzt doch so ist oder nicht gegangen ist oder so funktioniert, fragst du ihn halt.
Ja,
da, ja, ja,
das ist schon geil, ja.
Das ist wirklich, das ist eine geile Erfahrung einfach, ja.
Ja. Ja, ich meine, das, ich glaube, das merkt man generell so jetzt außerhalb von der Softwareentwicklung, oder wenn man sich ganz normale User jetzt anschaut, dass das einfach auch schon da voll durchsticht. Ja.
Ja.
Ich meine, die nehmen zwar halt dann ChatGPT in der Gratis-Version her, ja, und haben halt gar nicht eigentlich die guten Modelle, wo eigentlich nur viel mehr geht. Ja. Aber ja, ist schon, aber halt auch eigentlich geil, ja, weil du halt im Grunde bei viel so Kleinigkeiten, was du vielleicht damals doch das so, oder weiß ich nicht, da hole ich jetzt nicht mein Handy aus und tue das irgendwie googeln, dass ich da die Information finde oder so.
Ja.
Aber naja, mit einem ganz einfachen AI-Chat geht es halt dann eigentlich dann ganz schnell, ne?
Weil auch irgendwie die Erwartung viel höher ist, glaube ich, auch, dass du da Antwort kriegst auch.
Also ja, voll.
Vorher, wenn es Google ja, hast, hast du vielleicht
ich meine, auch mal gar nichts richtig gefunden, ist oder nicht, das ist dann die andere Frage. Ne? Andere aber, also, Frage. Aber was ist schon richtig? Das muss man ein wenig lockerer sein.
Ja, genau. Ja, nein, aber also. Ich verstehe das auch so, also geht er mir selber auf, so, was das sagt, ja, Alter, wenn ich mir jetzt hingucke und das Thema genau recherchieren müsste, ja, wie viele Seiten, dass ich da durchschauen müsste und lesen müsste und ja, so, ja. Und jetzt stößt halt einfach die Frage immer ein, ja, das wollte ich ja schon immer wissen, warum das, das so und so ist.
Ja. Ja? Ja, voll. Ja, was, ja, jetzt ganz quasi aus einem anderen Bereich aus, durch das, dass wir da eben so jetzt privat quasi so kleine Baustücke gehabt haben. Also sogar auch da kannst du es halt auch voll nutzen, weißt du, weil zum Beispiel jetzt bei einem Angebot oder so, wo du dann auch viel, oder was viel, aber wo du dann ein paar Positionen drin hast, wo du denkst so, okay, weiß ich nicht, was ist das jetzt genau, brauche ich das,
ja.
kostet es wirklich so viel, so, ja. Weißt du, dann, das ist halt heutzutage überhaupt kein Problem mehr, ja. Das wird halt alles beantwortet, ich meine, das kannst du natürlich theoretisch auch dem Angebotsteller fragen, ja. Aber ich meine, tut ja keiner, ja. Dass ja ich aber da,
du kannst alle, und das ist ja so geil, ist. Dann nachfragen, hey, warum glaubst du, dass das so ist? Schick mir da mal einen Link dazu oder eine Quelle, wo ich das nochmal nachlesen kann.
Ja, genau, ja. Das auf jeden Fall. Oder du kriegst sowieso gleich die Quelle irgendwie noch ja dazu, oder? Wo er das Wissen eher hätte oder so. Voll. Ja, voll. Also so ist ja auch einfach zum als Recherchetool. Also ich glaub schon, dass das von normalen Benutzern schon heutzutage, also die nehmen das jetzt nicht nur, also so für Fotos oder was, ja, ich meine, werden sich ja Leute nehmen, ja, für so Spaßaufgaben. Aber irgendwo ist im Grunde schon ein Recherche-Google-Ersatz so ein bisschen, ja.
Ja, ja. Ich meine, ich weiß nicht, da kämen eh die Leute immer wieder dann auf so kreative Ideen auch sicherlich, also wo man sich denkt, ja, eigentlich auf die, obwohl ich jetzt da so Nerd bin, auf das war ich noch gar nicht gekommen oder sowas, aber weil du einfach das Tool plötzlich da hast quasi und ja, ich habe zum Beispiel jetzt einmal wieder so Serverfälle mit meinem Hermes-Agent, da wo ich eigentlich auch dahinter quasi meine Markdown-Wissens-Datenbank habe, ja, jetzt oft so Sachen wie, ja, was war das letzte Mal zum Beispiel, beim Pool, weißt du, beim Pool immer die Werte messen und so, ja, und zu sagen, hey, ich habe ihm zuerst mal gesagt, ich habe den und den Aufstühlpool mit der und der Größe und der Wassermenge, ja, und dann habe ich ja da so ein Messding, wo ich immer wieder so zwei Tabletten reinschmeiße, wo man dann anzeigt, Chlor, freies Chlor und was ist das andere, pH-Wert, gell? Und ja, das musst du in so einer Forbes-Skala ablesen so.
Naja. Ja.
Und jetzt habe ich mir gedacht, naja, brauche ich nicht zu roden, mache einfach ein Foto davon und schicke das mein Hermes. Ja, dann sagt man der, ja, der pH-Wert entspricht der Farbe da, ist ungefähr der Wert und der Chlorwert ungefähr dem. Da würde ich jetzt so und so viel Milligramm Chlor nachtun. Und in zwei Stunden nochmal messen und dann einen pH-Wert senken vielleicht. Ja. Und dann sage sag ich zu einem, ja, das ist eine sehr gute Geschichte eigentlich, du, da machst du jetzt gleich raus, Log quasi. Ja, log mir das mit Datum und so weiter und Uhrzeit, wenn ich das jetzt da über eine post, dann habe ich ein bisschen eine Historie und einen Verlauf, weißt du, und weiß ungefähr, wie er reagiert, wenn ich das und das tue, oder schreibe dann halt, sage ich mal ein, mit Voice einfach, jetzt habe ich das und das da, ich habe wieder Tabletten eingehauen oder was weiß ich, ja, dass wir das ein bisschen mitprotokollieren einfach.
Ja, ja. Ja.
Also du kannst ja über so viele Lebenslagen dir da so kleine Tools einfach, und ich mag das so gern, wenn das alles so ein bisschen dann protokolliert und aufgeschrieben ist einfach. Was ich früher nicht da hätte, dass ich mir da hingesetzt hätte und was Eigenes geschrieben hätte dafür oder so. Ja. Aber jetzt diktiere ich ihm halt, das ist mein Assistenten. Ja. Gleich wie bei den Pflanzen, was herumstehen, was der, wo noch einmal nicht so schön ausschaut, wenn die Blätter verliert oder was weiß ich, da halt gibt's ja so Apps auch schon ewig, was der, was dann die fotografieren kannst, da sagt er dann, was zum da ist, ja. Das kann das kann jede AI jetzt auch. Ja. Wenn du der ein Foto schickst, sagt er, das ist eine Geigenfeige und die schaut ein bisschen gestresst aus und vielleicht hat sie zu viel Wasser oder zu wenig oder was weiß ich. Ja. Mhm. Schaut er das und das einmal an und probiert das und das.
Ja, voll. Ja. Also, und auch wenn es vielleicht nicht stimmt, das ist immerhin mehr Information, als was du halt wahrscheinlich sonst gekriegt hättest.
Ja, irgendwem. Ja. Ah ja, genau, noch was ist mir, das fällt mir an, genau, was ich auch da habe, ist, was auch immer so ein Pain war irgendwie, zum Beispiel den ganzen, sowas wie den Impfstatus von der ganzen Familie zu verwalten und zu wissen, wann irgendwer eine Auffrischung braucht oder ob er für irgendwas geimpft ist oder nicht, ja, dass ich zum Beispiel einfach die ganzen Impfpässe einfach einmal fotografiert habe, ja.
Okay.
Und dann zum Beispiel sagt er da, okay, bei dir war irgendwann wieder mal der Zeckenschutz zum Auffrischen oder irgendwas. Weißt du? Oder dass ich sagen kann, hey, wie lange ist denn bei mir die, oder bei denen und denen, die und die Impfung her halt? Ja? Habe ich nur eine Hepatitis-Impfung oder nicht oder bla bla bla. Ja? Wenn ich irgendwo hinfliegen würde oder was, keine Ahnung. Ja? Oder dass ich sagen kann, hey, stehen irgendwie die Impfungen an, die wieder zum Auffrischen oder so waren. Ja? Oder die in einer gewissen Ötter normal gemacht geheiraten oder so. Ja, und auf Basis der Daten, was er hat von dann alle, kann er da einfach sagen, ja, laut österreichischen Medizindingsfragen, bla, bla, ist das und das und den Öte empfohlen, ist gratis, bla, bla, wird von der Schule gemacht, hin und her, das weiß er alles. Ja? Wo es nicht immer irgendwie, irgendwo meine Impfpässe finden muss und nachkramen muss und eh nichts lesen kann da drin, was das ist und so. Ja?
Also. Ja, voll. Ich meine, das ist halt dann, das Ganze steht und fällt halt dann immer mit den ganzen Infos, die du halt dann reinkippen musst, quasi in das ganze System. Darum finde ich das auch, oder habe ich das auch damals dann so spannend gefunden, eben wie dann Apple dahergekommen ist und da weiß Gott was vorgestellt hat damals mit Siri, weil ich mir halt immer gedacht habe, ja eh, aber ich meine, da müssen sie ja quasi auf deine Mails, also je mehr Infos das überhaupt haben von dir, ja, also wie immer, ich sage jetzt nicht, dass die dann alles reinhauen in Kontext, ne, aber zumindest durchsuchen müssen sie es halt irgendwie dann, desto bessere, ja, weiß ich nicht, Ergebnisse kriegst du dann halt. Ne.
Ja.
Aber da bin ich echt gespannt, wie sich das einmal später entwickeln wird, weil du kannst ja nicht, wie soll ich mal sagen, die Interessen von deinen User sind ja unterschiedlich, weißt du, wie ich meine? Ja. Also kannst du nicht, jetzt an jeden interessiert, das ist nicht mit dem Impfen, was wir bei Corona gesehen haben, genau, weißt du, so, oder jeder ist halt dann, weiß ich nicht, wurscht, dass du dein ASCII, weiß ich nicht, Mitgliedsbeitrag dann zahlen musst oder so, also, ja, das genau. Also musst du dann dem Gerät das quasi alles einmal so irgendwie beibringen, dass du sagst, hey, pass auf, du hältst mir am Laufenden über das und das und das. Oder wie geht das dann? Ja?
Das frage ich mich jetzt schon oft in allen diesen Bereichen, weil da geht es immer um dieses, was für ein Kontext und für ein Wissen und wie ist das aufgebaut, was hat er von dir da? Ich meine, Apple sagt jetzt dann, dass da eben diesen ganzen Spotlight-Index auch deswegen komplett neu aufbauen und alles, damit das besser funktioniert. Aber genau um das geht's halt da. Das Ding muss halt die Information finden, wo es halt, und das muss irgendwie, das sieht man ja, wenn man sich selber so ein Personal Knowledge Base aufbaut irgendwie oder so ein Personal Assistant daran, dann musst du das ja auch irgendwie so strukturieren, dass er quasi sich da einhandeln kann, wo er hin muss.
Ja, genau. Du musst ja schon wissen, auf was dann du musst ja wissen, auf was rausläuft sozusagen dann, oder?
Schon so strukturieren vorher, weißt du? Und klar. Das ist aber irgendwie für einen Nerd wieder oder für einen, der was mit Computer länger gehört hat, eigentlich wieder einfach, weil es sind halt eigentlich jetzt dann so gesehen, da zum Beispiel nur Folder-Strukturen, ja, mit Verschachtelungen halt, ja, wo er von oben nach unten irgendwie einfinden muss, ja, so wie in meinem eigenen privaten Ding, was ich da habe, da gibt es halt einfach einen Workfolder und einen Privatfolder und einen Creator-Folder oder was, wo halt das Donatech-Radio-Zeug in ist, aber wenn ich ihm halt sage, es geht um meine Impfungen und das ist, dann weiß ich halt, okay, das liegt im Privatfolder irgendwo drin.
Ja.
Wenn ich halt sage, es geht um einen Timer oder um irgendwie eine Infrastructure, dann weiß ich, das ist im Workfolder irgendwo unter CTO oder Development oder was. Ja.
Und die Binaries, nur ganz kurz, also die Bilder oder eben da die Scans etc., liegt dort gemeinsam mit den Markdown-Files wahrscheinlich, oder?
Ja, manchmal, also bei den Impfdingen habe ich jetzt die Binaries, zum Beispiel die Fotos, gar nicht mit eingespeichert. Im Endeffekt habe ich nur die Daten extrahiert, tabellarisch dann abgelegt in Markdown und fertig. Ja,
ja, stimmt, kannst du mir auch sagen, im Endeffekt.
Ja, im Unterschied was zu, was ich auch gemacht habe jetzt, ich habe jetzt gerade einen Steuer, also die Einkommensteuer quasi, wie sagt man, Erklärung gemacht halt, mit Claude, ja, das letzte habe ich mit ChatGPT gemacht, ja, und jetzt habe ich mir auch für das einen eigenen Finanzamtsrepository im Git angelegt, ja, und da habe ich schon die ganzen PDFs mit reingelegt,
okay.
Wo ich halt auch zum Beispiel dann, wie es durch war, wie ich dann die Bestätigung gekriegt habe vom Finanzamt wieder, die Bescheide und so weiter runtergeladen habe und da reingespeichert habe. Ja, oder wo ich jetzt, wenn ich einen Beleg habe oder irgendwie irgendwas kriege, dann auch das da einspeichert und es gibt mir einen Check. Ja, wobei es auch wieder duplicated ist, weil er es eigentlich auch aussieht und in den Markt dann sowieso auch nochmal irgendwo strukturiert ablegt, die Sachen, was interessant sind. Ja, aber da habe ich das halt dazugelegt. Nur, das ist echt was, das ist ja trotzdem, das habe ich trotzdem irgendwie wieder separat gemacht, ja, und nicht in dem anderen alles verwurstelt, ja. Aber eigentlich, und das ist genau der Punkt, wo du vorher gesagt hast, läuft es schon auf das Aussehen, dass du einen Gesamtkontext brauchst irgendwie. Weil ich will eigentlich schon, wenn ich mir das denke in der Zukunft, nicht weil sagen müssen, okay, da geht's in den Finanzamt-Folder rein und mach die Sachen und die Impfsachen mache ich in dem einen Folder. Sondern eigentlich will ich meinen Assistent sagen, so, jetzt geht's wieder mal um einen Beleg, sortier mir den ein. Ja?
Ja, voll. Ja.
Und das ist aber was im Firmenkontext auch wir jetzt schon ein paar Mal diskutiert und nachgedacht haben, weil da geht es uns ja genau gleich. Also da ist jetzt die Marketingabteilung, die irgendwie was für die Webseiten textet, ja. Und da ist im Sales der irgendwie für einen Kunden eine Demo vorbereitet, ja. Und da ist der Developer, der irgendwie ein neues Feature baut oder sich überlegt, wie er das gestalten soll. Und da ist dann der Support, der irgendein Hilfedokument dazu schreibt. Und aber eigentlich muss das auch miteinander alignen. Das heißt, wenn die mit einem Agent arbeiten, ja, braucht der Agent auch so ein Grundpriming, quasi, wie halt, was wir so machen und wie wir so arbeiten und was Timer ist und so, was der als oberste Minimal-Message quasi, ja, und dann ein bisschen Custom für Support anders vielleicht, ein bisschen als wie für Sales, ja, oder halt auch für das Development, aber irgendwie müsste das auch so top-down so ein Tree halt irgendwie sein. Wo der Agent immer weiß, zuerst einmal schaue ich ganz oben in dem obersten oder ich baue mir von da, wo ich gerade bin, von unten nach oben meinen Kontext quasi auf. Ja. Aber so, dass man das trotzdem irgendwie miteinander alignen kann auf einer oberen Ebene.
Voll. Dass nicht da jeder sein eigenes Süppchen dann quasi wieder kocht. Ja?
Genau.
So
genau.
In die Richtung.
Ja. Weil das ist uns ziemlich aufgefallen. Jetzt haben wir eben da so am Nachmittag mal auch wieder so 3 Stunden mal so einen Workshop gemacht, eben mit Support, Marketing und Sales. Eben die Leute, das jetzt nicht wie die Developer die ganze Zeit mit dem Zeug arbeiten, ja. Und die haben dann auch ein paar Übungen gemacht und zeigen, und die haben ja auch so viele Fälle, wo es halt für sie einfach praktisch ist, wenn sie da mit Cloud Cowork oder Cloud Co was machen. Und das ist dann sofort aufgefallen nach die Übungen quasi, dass der vom Sales hergekommen ist mit seiner Demo-Vorbereitung und alles und die eben im Marketing gesagt haben, schau, da stecken genau die gleichen Messages jetzt eigentlich drinnen, ja, die man da aussetzt haben. Ja. Aber die waren eigentlich gut gewesen, wenn man die vorher schon so generell gehabt hätte.
Oh, weißt? Ja? Ja, voll krass, ja.
Aber dann denke ich doch schon drüber, wie machst du dann sowas wieder? Weil, erstens mal soll es irgendwie doch so low-level sein, dass natürlich das Ding einfach da drauf zugreifen kann und jeder im Team. Es sollen aber auch gewisse vielleicht das warten können und pflegen und verbessern und erweitern, aber es soll ja dann nicht einfach Kraut und Rum sein am Ende, ja? Weil es beeinflusst halt wieder alle dann im Team. Also, und Pull-Requests und Git und so kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das ja im Sales quasi macht, weißt du? So.
Ja, wie, ist eh ein bisschen so wie Programmieren halt. Ja, ne? Also jetzt auf einem abstrakten Ding, ja. Du hast halt da die einen releasen quasi irgendeine Info, müssen das eigentlich versionieren, ja. sozusagen. Ja. Und erst wenn es was neche Version, weiß ich nicht, neche Marketing-Texte, Kampagne, whatever. Dann wieder neue, also ja, krass. Ja, aber ja, das ist, und das kann man gut vorstellen, dass das wirklich eine Herausforderung einmal ist, sein wird, ja, weil da gibt's jetzt so viele Möglichkeiten, bis das quasi, ich meine, irgendwie bringst du das schon hin, aber.
Ja, ja, also du kannst jetzt natürlich schon.
Da gibt's halt viel Wege jetzt wahrscheinlich.
Dinge bauen, irgendwo ein Netzwerk, Share, einen eigenen internen, über Telescale erreichbaren Webserver oder was weiß ich, also der, wo das liegt, das Zeug, aber du kannst dir das natürlich basteln jetzt, ja, aber irgendwie, das ist ein Thema, das beschäftigt sicherlich viele gerade, ja?
Ja. Ich glaube, ob es da nicht, haben wir da nicht eher schon mal im Podcast ein paar so, was waren das? Also Libraries quasi eh so für Shared Memory und so weiter, ja. Da gibt es ja auch einiges.
Ach so, dass die zum Beispiel sowas eingebaut haben, dass die zentrale Sachen wieder gemeinsam dann teilen oder irgendwas, gell?
Ja,
das
genau.
Ist, weil bis jetzt habe ich das immer nur unter dem Aspekt gesehen, okay, ich habe halt lokal meine verbesserte Memory oder was, ja. Aber da geht es jetzt gar nicht so sehr um die Memory nur, also die entsteht ja durch das Arbeiten mit dem Ding, sondern es ist eigentlich so wie die Agents MD-Files und das Zeug, ja, was du halt vorher schreibst für das, so Grundsachen, die aber quasi nur über deinem Agents MD stehen sollten.
Ja.
Also so ein Company Agents MD quasi. Wo wiederum auch so, weil wir haben das jetzt ja angefangen im Development mit diesen Skills eben, dass wir jetzt ein Jira und ein GitHub-Skill geschrieben haben, was wir jetzt scheren miteinander. Damit halt quasi die Jira-Issues, die AI schreibt, bei alle dann eine ähnliche Struktur haben. Ja?
Ja.
Dass er halt auch weiß, in welcher Sprache und wie wir das aufbauen wollen und bla bla bla. Ja? Und sowas, das geht für die Developer gut, weil du halt einfach, okay, MPX, Add, Skill und so weiter, ja, kannst du das aus dem GitHub einfach installieren, das Skill, ja. Aber das kann jetzt dann, für Marketing funktioniert das halt nicht. Oder für den Support, weißt du, was ich meine? Ja? Weil die haben auch keinen GitHub-Zugriff eigentlich bei einer lokalen nichts. Also, aber es geht in die Richtung halt. Du willst solche Gemeinsamkeiten halt, die für alle in der Firma halt so gleich laufen. Das muss sich nicht jeder überlegen, sondern das sollst du ein bisschen vordefinieren können einfach.
Interessant, ja. Müssen wir fast einmal, also da gibt es sicher zumindest Ansätze wie das jetzt manche probieren.
Ja, ich habe da jetzt zufällig einmal gesehen, weil jetzt auch aus einem anderen Ding einmal, wo war denn das? Bei Y Combinator, das sind ja diese Startup Seed Round Dingsbums da, was die, die haben ja immer so ein Request for Startups Listen. Ja, hau jetzt auch mit rein. Also wenn sie wer, RFS heißt das, Request for Startups. Also da konnte ich ja direkt den Link zu dem hier da, weil da geht's nämlich überall um AI. Ah ja. Und da dann haben sie einen Punkt drin, der heißt Company Brain.
Ah ja.
Ja. Und da eben quasi, das ist genau das Thema. Every company has critical know-how scattered everywhere. Ja. Und AI agent can't operate like that. You need a company brain, a central company brain. Ja? Und quasi, if you are building this, you should apply to Y Combinator für Funding. Ja?
Naja, voll. Ich meine, das ist ja generell wahrscheinlich jetzt einmal abgesehen von dem AI-Zeug ja schon eine Herausforderung, dass halt dann Informationen oder halt dann Wissen über irgendwas halt dann im Unternehmen verbreitest, oder? Wenn ich mir da vorstelle, okay, da gibt es zwar Wissensbasen unter Anführungszeichen, also halt irgendein Wiki oder Confluence oder irgendwas, aber ich meine, wie oft ist da, ne, dass man da auch wieder über outdated Informationen drüber fällt oder Leute dann eben da was ausgreifen, wo dann zum Beispiel das Marketing sagt, boah, sorry, das sind jetzt aber nicht mehr die aktuellen Texte oder ja, das Wording, was wir jetzt aktuell verwenden und so.
Ja, also das merkt man ja überall bei diesen alten Wikis und alle möglichen Dokumentensysteme. Ja, ja. Das staubt ja dann irgendwann ein, weil
voll, das du kommst dann immer zusammen
nachziehen und warten und da. Nein. Ja. Und da finde ich, ist aber schon wieder eine Chance jetzt und eine Gefahr natürlich in der AI wieder da, weil einerseits die AI generiert halt noch mehr, ganz viel schneller von diesem Text. Ja,
ja,
der dann auch wieder veraltet ist irgendwann. Ja. Aber wenn du das gescheit machst, kannst du ihn aber auch immer wieder mitziehen und aktualisieren, glaube ich. Ja. Du musst es nur eben in diesen kompletten Prozess mit einbinden. Ja. Dass das halt dann auch anpasst und aktualisiert wird. Das Thema haben wir jetzt auch bei der Doku auch von den Features und so weiter auch generell immer. Da gibt's ja da eben vom Customer Success und so Leute, die was das halt eigentlich weiterpflegen und dann auch Doku schreiben für neue Features und so weiter, während die Features schon gebaut werden auch hoffentlich und so, dass das dann ready ist, wenn sie rausgehen und alles, ja. Aber eigentlich müsstest du halt auch immer, wenn du was umbaust und umprogrammierst, auch überschauen, ja, passt die Doku dann überhaupt noch, ja. Gehört die nicht dann gleich mit nachzogen? Gehört das nicht eigentlich in den Development-Prozess irgendwie mit dazu, dass die Doku mit aktualisiert wird, wenn ich das Feature anpasse, ja. Aber das sind also das gerne wie in den Prozess mit rein und mit,
ja. Da habe ich, ich bin jetzt, wir sind ja gerade wieder auf der Suche nach einem Entwickler und da habe ich jetzt auch schon bei ein paar Bewerberinnen gesehen, die sich halt mit AI beschäftigt haben, dass die halt auch wirklich explizit da in schon Projekte waren, wo sie halt quasi so Spec-Driven Development mit AI gemacht haben.
Ja.
Weißt du, wo es halt dann eher das ist, dass du sagst, so, also du ballerst den Prompt jetzt nicht einfach. Also zumindest einmal den Hauptprompt nicht einfach da jetzt einfach rein ja und schreibst den ad hoc, sondern du schreibst halt selber mal die Spec. Genau, und auf das basiert dann quasi die Arbeit von deinem AI-Agent. Also ein bisschen das, ich weiß jetzt, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wie hat deine Programmiersprachkassen da von deinem JetBrains Typen, genau, was aber quasi genau das Gleiche irgendwo verfolgt hat, ja.
Ja, ich meine, da gibt's ja alle möglichen Tools, da hat's das Backlog, MD und so GEMA und ein paar so was halt in die AI quasi dann alles mit so Markdown-Files quasi zuerst vorspezifiziert und zum Abarbeiten und so, gell, haben wir auch drüber geredet, ja.
Ja, voll, voll. Und wenn du halt diese Specs irgendwo kreuzt, dann ja, im Endeffekt, ja, und ich glaube, von daher gesehen ist das dann vielleicht nicht so blöd, wenn man die dann hat, ja. Tust du halt wahrscheinlich auch mit der Wartung dieses Features oder was man immer da halt dann generiert hat, über die Specs halt natürlich dann auch leichter, ja? Weil das sehe ich halt so ein bisschen als weiß ich nicht, da ist ein bisschen Raum da, ja, Room for Improvement aktuell, glaube ich, weil okay, man lässt sich da von mir aus Features generieren oder da wird dann nur mehr drüber gearbeitet etc. Aber wann derjenige ja, die Doku oder die Spec zu dem Feature nicht wirklich auch in das Ticket dann einschreibt oder irgendwo einschreibt, wo es halt dann einfach verweilt, ja, für längere Zeit, dann ist das halt weg. Und dann hast du halt im Grunde dann nur mehr nur den Code, ne?
Ja.
Genau.
Ja.
Und da können halt auch nur die Entwickler nachschauen dann.
Genau, ja.
Keine. Also, und das war jetzt eigentlich schon eine Chance, ja, weil früher war es halt, ja, pff, wer sitzt hier und schreibt uns Specs, ne, und dann der Entwickler muss dann implementieren und so, voll zeitaufwendig. Aber wenn du halt jetzt auch die Specs vielleicht auch wiederum, vielleicht über einen Blending-Mode von mir aus, ja, gleich mal zusammenbringst.
Ja.
Dann schaut es halt schon anders aus, ja, dann brauchst du halt nicht mehr so lang, vermutlich.
Ja. Spannend, genau.
Da wird es ja noch viel. Ich glaube, dass sie gerade in dem Bereich wird es ja noch viel da. Da sind wir gerade erst am Anfang, was wir da umeinander werkeln.
Ja.
Ich habe da jetzt gerade geschaut, da Medium, auf Medium gibt es da so einen Artikel über Spec-Driven Development. Ja, muss ich mal anschauen. Mal schauen, ob man irgendwas gescheites dazu findet. In dem AI-Kontext.
Ja.
Jo. Du hast da iOS 27 installiert, hast gesagt.
Nicht nur.
Gehen wir auf das, oder?
Ja.
Was tut sie da? Was ist da los in Europa? Bringt das was? Erkennt man einen Unterschied zu iOS 26? Oder?
Nein, also boah, ich habe mir es ja echt auf alle Geräte jetzt mittlerweile drauf gehabt, die Betas, ja. Aber am Mac zum Beispiel hat es ein bisschen, wirklich zum ersten Mal, dass ich wirklich gemerkt habe, feigelt es ein bisschen mit was, gegenüber, was ich bei den letzten Betas nie gehabt habe eigentlich, nämlich ein bisschen mit meinem Window-Management, mit dem Mission-Control, also wenn du so nach oben swipest und alle Windows siehst und ich tue die oft dann, dass die auch von einem Schirm auf den anderen Schirm, von einem Bildschirm auf den anderen Bildschirm verschieben und so, das hat irgendwie ein bisschen gefeigelt, also das hat, auch wenn es dann oft oben so in die Bar reinzieht, dass es Fullscreen während oder so, das tue ich halt einfach manchmal, oder dass es im Fullscreen oben hin und her verschiebt, die Apps, die Fullscreen sind, ja. Das hat ein bisschen, ist irgendwie, da hat es eine Regression gegeben, das hat nicht so gut funktioniert. Mittlerweile ist jetzt die dritte Beta raus, ja, was hat man davon, das ist echt oft die schwierige Frage. Es ist einfach ein bisschen das neue Look and Feel halt und einfach das Styling ein bisschen anders und so, aber richtig am Benefit habe ich jetzt noch nicht wirklich gemerkt. Jetzt habe ich die iOS-Versionen oder irgendwas. Ja. Ah ja, einziges Ding auf der Watch finde ich, da haben sie jetzt das umbaut, wenn du auf den App-Switcher gehst, ja, da siehst du eben nur so die letzten 6 Apps, die du verwendet hast, und nicht alle in dem Kugelkreis-Dingsbums da dran. Ja,
ja,
okay. Und das ist gut, das ist wirklich sehr gut, weil da wirklich immer nur die letzten 5-6 Apps drinnen sind, die du eigentlich brauchst, weil mehr brauche ich eh fast nie. Ja, dass ich schnell zu der App hinkomme, die ich eigentlich gerade aufmachen will. Das ist ein gutes Improvement. Jetzt am Ding überlege ich.
Ansonsten ist ja eigentlich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ja mehr so, also bis auf das Siri-Zeige zu ist ja eigentlich, glaube ich, mehr so ein Feinschliff.
Genau, Bugfix und Improvements kann man sagen, ja. Nein, ich habe jetzt, und genau, die witzigerweise, die Elba-App hat wieder, wie letztes Jahr, ein bisschen ein Vogel, die geht nicht gescheit, da bleibt oft die Freeze oft ein, aber das habe ich letztes Jahr schon gesagt, dass die alles immer crasht beim Starten, ja, also. Okay,
interessant.
Ja.
Nein. Ist die quasi so nativ tatsächlich? Nein,
so unnativ, glaube ich, ist die. ist so eine komische Multiplattform-App, glaube ich. Und da merkst du, da funktionieren dann oft die Click-Targets oder was nicht gescheit, kriegt man viel, dass ich da oft dass ich nicht richtig annehme und dann freest oder so. Ja.
Okay. Okay.
Wobei wir haben jetzt bei unserer, beim Timer A, das ist ja wirklich eine Native-App quasi für iOS. Und da gibt es auch einen Bug, jetzt wo der Patrick noch gemacht hat, das fixen wir jetzt nicht, weil er glaubt, das ist ein iOS-Beta-Bug, dass da ein Button immer quasi der Text drinnen verschwindet und der dann nicht klickbar wird. Ja.
Aha,
okay. Ja, witzig. Das haben wir auch schon von einem Kunden zurückgekriegt. Es gibt da schon 60, 70 Kunden, die iOS 27 drauf haben. Und die haben da auch gemeldet, dass das komisch verhält, ja.
Ja. Und jetzt für dieses Liquid Glass, der Slider und so, der macht kein Problem, oder?
Der Slider?
So vom Design, oder? Da haben sie jetzt, oder ist das eh nicht so wild?
Nein, also ich habe den auch explizit jetzt einmal ganz nach links geschoben, quasi auf sehr transparent und durchsichtig, ja.
Okay.
Wieso merkt man es natürlich, dass jetzt
sind halt mehr. Ist die Apps aber wurscht am Prinzip, oder waren es wahrscheinlich schon für Liquid Glass generell anpasst worden?
Genau. Ich finde, wir haben jetzt auch selber gerade wieder dabei, dass wir für Kunden eine Apps ein bisschen updaten und so. Und das finde ich auch, schaut auch ganz okay eigentlich alles aus, wenn man da einfach sagt, okay, nimm möglichst wieder die Standardwerte halt einfach das System halt dort macht.
Ja. Okay.
Ja, nein, ich überlege gerade, ich schaue echt gerade ein bisschen durch, aber mir ist jetzt eigentlich, was mir schon ein bisschen mehr aufgefallen ist, ist einfach, dass wegen diesem Spotlight indizieren einfach schon die ersten Tage, wo ich so im Kopf habe, der Akku halt einfach zum vergessen war, ja.
Okay.
Jetzt hat sie sich wieder da beruhigt, sage ich mal, ja. Jetzt habe ich es doch schon 2 Wochen rum oder was, ja.
War interessant, was da genau gemacht haben, gell? Aber da müssen sie irgendwie wirklich gröber an der Indizierung irgendwas geändert haben. Oder überhaupt am Aufbau vom Index oder komplett, so, den sie erzeugen.
Ja.
Damit sie da besser durchsuchen können. Ja, voll. Ist halt auch eine fiese Geschichte, gell? Da können halt auch mittlerweile, kann da halt auch hunderte Seiten langes PDF, ne, damit ich es rauskriege, auch halt auch umeinander liegen, ja, lokal.
Irgendwo,
Du musst halt dann auch irgendwie indizieren.
Notes drin oder wo.
Viel Spaß, ja.
Ja, also, das ist schon, ich hab, weiß ich nicht, ich glaube, das sieht man in die Systemeinstellung im Speicher irgendwo, aber ich habe, glaube ich, 10 Gigabyte Notes. Ja, das dauert sicher ein bisschen, bis er das alles indiziert hat.
Ja. Puh, ja.
Weißt du, da habe ich eben, wie gesagt, da lange Jahre jetzt immer alles, eben, du hast von Evernote in Notes alles reinmigriert und da liegen meine ganzen PDFs und alles Bücher, was ich zusammengesammelt habe drinnen, ja. Muss man auch wahrscheinlich irgendwann wieder mal ein bisschen aufräumen, weil gleich wie die Belege von vor 7 Jahren irgendwann dann weggeschmissen werden können, kann man da auch mal ein bisschen
was aufräumen. Ja, klar, kommt man auch mal weg. Ja, wenn man, ja, voll. Ja, ja, weil was bringt es da dann halt auch wirklich? Eben. Das bringt der AI dann auch nichts mehr, glaube ich.
Ja, 13 Gig sind es mittlerweile, ja. Ja, so ist es, ja.
Okay, krass, krass. Ja, ansonsten, ja, aus dem Apple-Lager gibt es, glaube ich, nichts Neues, oder? Ich habe jetzt, wie gesagt, nichts mitgekriegt.
Hey, du hast ja, was hast du eigentlich tun? Du hast auf Amazon Android umgestellt, oder? Auf
Amazon.
Hast du dir jetzt eine andere Nummer geschickt, oder was ich mir gar nicht auskenne? Bist du jetzt auf Android unterwegs? Nummer,
das war wieder was anderes. Nein, ja, okay, aber das war nicht zusammenhängend. Ja,
nicht zusammenhängend.
Nein, das mit der Nummer ist einfach, ich habe jetzt einfach mal mein quasi eigenes Firmenhandy, weil es halt einfach, also nicht brauchst sozusagen, seit der Anstellung, weil, ja, genau. Aber ja, Firmenhandy und so.
Okay.
Das habe ich mal, und darum ist dann die Nummer weggefallen, weißt du, weil das war so eine Business-Nummer, wo ich würde mal sagen, gefühlt viel Geld gezahlt habe. Ich meine, ja, ist eh nicht so, dass du nicht, also kriegst eh was dafür, ja, aber das, was ich gekriegt habe, habe ich nicht gebraucht in Wirklichkeit. Jetzt haben wir einfach irgend so eine günstige Dingnummer. Mhm. Ja, genau. Ja, ich bin gerade auf einem Pixel unterwegs.
Ja, genau. Ach so, okay. Ja.
Genau.
Deswegen.
Pixel. Aber ja, obwohl sie halt eher eine Gemini und so haben. Ich meine, das ist eigentlich schon sehr geil, ja, dass du halt einfach Gemini hast. Also das nehme ich schon oft her einfach, ja, im Chat und so. Mhm. Das ist schon geil. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du jetzt irgendwie mega automatischen Mehrwert hättest oder irgendwie so.
Sieht also, dass der auf einmal da, dann, was er da für ein Model hernimmt beim Gemini dann auch, oder ist das eigentlich transparent, wenn man da
irgendwas einspricht? Nein, das ist im Grunde ganz normal, wie wenn du da ein Claude aufmachst oder so, ja, hast den Switcher.
Ach so, okay.
Dass zwischen die Modelle hin und her schaltest. Standardmäßig haben sie halt dieses neue Gemini irgendwas Flash-Modell halt, was aber schon ziemlich gut ist, weil das ist halt auch ziemlich schnell mit den Antworten. Und für die Standardfragen, also bei mir hat es jetzt irgendwie so eingebürgert, dass ich quasi so am Pixel halt für die, da frage ich das Gemini immer für so Standardfragen, ja. Also eigentlich, was wir zuerst so geredet haben, ja. Keine Ahnung, man liegt vom Fernseher, fällt dann irgendwas ein, so, wie ist das, oder was heißt das, so, ja, passt, das ballert die da rein, ja. Genau, und die ganzen Programmiergeschichten oder so, oder wenn es komplexer wird oder so, habe ich ja die Claude-App halt auch oben. Genau, mache ich über die. Aber genau, aber es ist, obwohl ich im Grunde ja auch schon ewig, was da bei Google meine Mails habe, ja, und auf Google Drive habe ich ja alles Mögliche liegen. Und sie können ja da drauf zugreifen und so. Aber du hast jetzt meiner Meinung nach zumindest derzeit da auch noch nicht wirklich irgendeinen super tollen Mehrwert. Eher oft im Gegenteil, kommt mir vor, oft denkst du, ja, irgendwie, weiß ich nicht, wieso geht das eigentlich noch nicht, ja. Zum Beispiel, wenn du jetzt in die Drive-App reingehst, weißt du, und einem sagst, hey, was sind die Rechnungen aus dem letzten Monat oder so, ja. Es ist halt alles ziemlich holprig. Teilweise kommt mir vor. Aber wer weiß, ja, die schrauben ja im Grunde da auch dran, und ich glaube, jetzt in den USA rollen sie eher einen, was haben sie da angekündigt, wie hat der Kassen?
Was ist schon ein Modell oder was?
Nein, was der, so ein Dienst aus, wo es ja quasi der Agent halt in der Cloud läuft.
Ach so.
Genau, das kommt aber auch erst einmal jetzt USA-mäßig nur. Ja, mal schauen. Mal schauen, was da noch so. Mal schauen, was da noch. Swarm, oder? Hast du nicht Swarm?
Ach so, Spark, oder Spark hast du.
Oder Spark so hast du. Ja, genau. Spark, das haben sie jetzt einmal angekündigt, dass das jetzt einmal wirklich mal ausholen. Ja, genau. Aber, also, obwohl die ja quasi, bei Google ist ja wirklich ziemlich schön, wenn du Google-Account hast. Aber die reizen das im Grunde auch noch nicht wirklich aus jetzt, ja. Genau. Aber, und da ist es so komisch, weil du musst eigentlich ja immer irgendwie so ein bisschen dahinter bleiben auch, ja. Ich meine, die schrauben schon ständig da immer irgendwas, gell? Mhm. Auch und Gemini und so.
Ja.
Ehrlich, ich bin immer drauf gekommen, dass jetzt auf einmal so, kannst du ihm sagen, so recurring tasks jetzt kann er jetzt auf einmal. Also. Was du irgendwie sagst, hey, gib mir jeden zweiten Tag, weiß ich nicht, eine Zusammenfassung über dies und das. Mhm. Und dann kriegst du halt wirklich eine Push-Notification jeden zweiten Tag mit der Zusammenfassung über dies und das, ja, so Geschichten. Aber ja,
okay.
Mal schauen. Mal gucken, wie sich das noch so entwickelt. Aber da ist ja, da ist ja Android 17 rausgekommen,
ja,
fürs Pixel. Und da ist irgendwie, glaube ich, genauso wie bei iOS 27, und bin jetzt eigentlich auf das gekommen. Da gibt's halt sichtbar nur halt minimale Änderungen in Wirklichkeit.
Ja, ich meine, ist eh jetzt dann, wenn es gut also funktioniert und so nicht schlecht, wenn es wieder mal minimal, genau, also kurz intern aufrahmen und so reparieren,
ja,
und so,
genau, ist, ja. Und du weißt ja nie, was die eben vielleicht eh für solche AI-Geschichten, ja, ich meine, da wird schon nur mehr kommen, gell, was die nicht alles für Vorbereitungsarbeiten da treffen müssen. Oder so.
Ja, ja.
Weiß man ja nicht. Hey, so wie da, bei iOS, ja, na, mit Spotlight, da man sich jetzt gar keine Sache, was da einer in ein paar Tagen programmiert und dann geht das schon, ne?
Genau, ja, ja.
Was da jetzt gemacht, whatever sie jetzt da gemacht haben, aber. Ja, ja.
Naja. Ich hätte eigentlich immer gedacht, haben wir ein paar so Konsumsachen auf der Liste, nein, die ich schon länger oben stehe habe.
Ja, stimmt, oh Gott.
Die könnte man mal einwerfen.
Ja, ich, oh Gott, ja,
weißt, stimmt. Weißt du, einpasst, habe ich was für Roboter.
Okay. Was ist jetzt der Sagwisch-Roboter?
Ja, genau.
Okay.
Und zwar habe ich, keine Ahnung, ich glaube, vor 15 Jahren habe ich mal einen iRobot-Saugroboter gehabt. Ja, also wirklich ganz, ganz früher. Ja. Dann habe ich den ein paar Mal repariert und was weiß ich. Das war noch so einer, wo man so Türme aufgestellt hat, damit er irgendwie so Linien gehabt hat, wo er nicht drüber fahren soll und bla bla. Dann ist der irgendwann einmal hingefahren und dann habe ich jahrelang nichts gehabt in der Art, weil ich meine, mit den Kindern das immer schwierig war, wenn überall das Zeug herumliegt, das Spielzeug und so zeigen. Mhm. Und jetzt habe ich dann aber auch von Freunden mitgekriegt, okay, da haben sie die einen oder anderen so einen Saugwischroboter gekauft, ja, und dass das auch ganz cool ist. Und dann haben wir gedacht, ja, jetzt haben wir mit Daniel mal dann, keine Ahnung, das war glaube ich schon April oder so, März, April, auf die Idee kam, ja, also das könnte man ja auch probieren, weil eben bei uns im Erdgeschoss, da liegt eigentlich kein Spielzeug jetzt mehr herum am Boden. Und das war oft ganz praktisch, wenn man da öfters einmal, ja, durchwischen Daten auch und so. Ja. Und dann war das, haben wir so angegeben einmal, habe ich ein bisschen recherchiert natürlich auch und so, und bin dann relativ bald einmal auf die, ein bisschen auf die Roborock gekommen. Ja, da gibt es verschiedene, das ist Dreamy, soll ganz gut sein, und die Roborock, und naja, die iRobot-Sachen sind ja von Amazon gekauft worden.
Genau.
Und muss echt sagen, ich bin eigentlich dann schwer begeistert gewesen, wie sich das gut weiterentwickelt hat, natürlich in die 15 Jahre, wo ich keinen gehabt oder 10 Jahre, weil das Ding halt, ja, eigentlich jetzt nie mehr irgendwo hängen bleibt, ja, alles zum Fordern Hindernisse, was man so irgendwie doch noch rum hat, irgendwie, dann auch diese neuen, was ich immer das Problem gehabt habe, dass die langen Haare sich da irgendwo überall reingewickelt haben und so, dass er das nicht mehr hat, quasi, man muss eigentlich den ganz wenig warten, sage ich mal. Ja, und die Wischfunktion, wir haben dann auch gewählt mit so rotierende runde Wischdinger, ja, echt gut funktioniert auch, ja, also, wir haben das, gibt da verschiedenste Abstufungen von Modellen, jetzt suche ich gerade mal, es gibt ja so viele Modelle, auch bei Roborock, den außer, den wir da jetzt gewählt haben, der hat nämlich auch das Ding, dass er sozusagen den, Wischding so ausfordert, ein bisschen, dass er quasi auch wirklich bis zur Kanten zuwischt. Und zwar, warte mal, das ist der Roborock Crevo Curve. Das muss ich gerade mal, bis ich den genau finde. Dann habe ich den beim Mediamarkt dann eigentlich gefunden. Warte mal, Roborock. Und du musst eigentlich da nur noch den Wasserbehälter, den Dreckswasser und den Sauerwasser ab und zu mal tauschen. Ja. Und viel mehr ist da nicht, genau, das ist auf dem Medienmarkt.
Ja, wir haben ja schon so fette Stationen dann, gell?
Genau, da hast du halt so eine Absaugstation, wo halt auch dann das immer den Staubbehälter leert, der einbar ist, da musst du nur ab und zu mal den Sarg dann leeren, ja. Und der hat immer so eine zweigeteilte Bürste quasi, dass sie so Haar nicht in der Bürste verwickeln können. Ja. Mhm. Also wirklich, muss ich echt sagen, sehr wartungsarm und hat aber vom Ergebnis her, merkt man es einfach. Also man sieht einfach, dass es einfach sauberer ist. Ja.
Ja, ist geil, ja.
Weil er öfter mal einfach groß sagst, fahr mal wieder da, wische mal da. Oder er hat auch so Programme, erstens, man scannt dann natürlich die ganze Räumlichkeiten so ab einmal und du kannst halt voll einfach so Räume unterteilen oder so. Und du kannst sagen, ja, gibt's einfach so Automatik wie nach dem Essen reinigen, ja. Dann fahr er halt in der Küche und im Esszimmer einmal rundherum und so und wischt alles zusammen und dann ist in der Küche einfach wieder sauber, ja. Also, ja, echt sind wir happy mit der Investition, sehr cool. Heißwasser tut er quasi das Reinigen und ja, also echt, echt cool. Hat sich total viel da. Bin ich sehr zufrieden mit dem Teil. Ja. Wollte ich da mal anbringen, ja. Gibt's natürlich, ja, kann man sich auch einnörden bis zum geht nimmer. YouTube-Videos schauen Ende nie mit Vergleichsdinger zwischen allem und allem. kann man auch klar ein bisschen fragen, hey, beraten mit hilf mir, was brauche ich da? Gibt's von bis natürlich, von, keine Ahnung, 100 ja. Euro bis 2000 Euro. Ja. Ja. Genau. Wir haben jetzt so eher unteres Drittel oder Mitte ungefähr gewählt, halt dann erst 700 oder so oder 750. Ja.
Fensterwischroboter habt ihr keinen, oder?
Ah, ja, das war auch schon mal ein Thema.
Ja, nicht, das ist bei uns auch ein Thema, was immer wieder mal aufpoppt.
Ja, ja. Wir haben auch so große Flächen.
Oder Fensterputzroboter,
ja. Aber da habe ich jetzt immer noch gesagt, naja, was du musst dir dann auch immer wieder umhängen, zumindest von einer Scheibe auf die andere. Er ist ja nicht so selbstständig, ja. Und ich sage immer selber, ich tue das eigentlich ganz gerne mal, das Fenster putzen. Aber ich habe so einen Kercher-Fensterreiniger. Ja. Den um 50 Euro da dann, den man so zum Abzieher quasi mit Motor, was das aufsaugt.
Ja, genau, der ist auch.
Ja. Mit dem geht
kann ich. Die sind eh verdammt gut.
Mit dem kann ich das eigentlich auch verdammt gut, ja. Zeitlich geht es dann doch wenn nicht aus. Und dann ist es oft so gewesen, jetzt auch, dass wir da so eine Putzfirma haben, die oft sagt, ja, für 150 Euro oder was machen wir die ganzen Fenster. Dann haben wir das jetzt auch heuer wieder mal gemacht im Frühjahr. Ja. Aber ja, haben wir auch schon ein paar Mal überlegt, ob es ein Fensterreinigungsroboter was war. Ja. Aber die sind, glaube ich, noch von der Generation her ein bisschen earlier. Da schaut es vielleicht nicht, wenn man ein bisschen wartet, dass man nicht gleich die erste Generation kauft. Ja.
Ja, voll.
Ja, genau.
Ja, und die, ja, wie du sagst, und die Fläche brauchst du da, ja. Also, was halt viel kleine, also, ja.
Ja.
Brauchst du halt wirklich dann die Fensterfläche, dass sie das auszahlt im Endeffekt, gell. Ja, stimmt schon.
Tja, genau, das wollte ich mal anbringen.
Okay. Aha.
So,
jetzt habe ich Reminders zugemacht.
Da habe ich noch was auf der Liste, das passt eigentlich auch zu AI. Hast du das mit Journey Medical gesehen? Das ist für mich auch eine sehr spannende Geschichte. Warte mal, jetzt muss ich nur schauen, ob ich da einen passenden Link kriege, der mir das... Also die Midjourney, das sind ja die quasi diesen ersten, eins von den ersten Bildgeneratoren AI-Dings, wo uns da gebaut haben. Ja? Es sind eigentlich die Firma, die so ein AI-Image-Generator, wie soll ich sagen, pioniert haben war. Ja? Und die haben aber jetzt sie dann durch dieses Image generieren und so ein bisschen, haben sie so ein Side-Project aufgemacht, weil, wo sie jetzt sagen, okay, wir haben jetzt da voll die guten AI-Dinge für Image-Erfassung, Image-Erkennung, Image-Alles. Und die haben jetzt was gebaut, das ist quasi ein Gerät, wo man sie mit einstellt, ja, und dann wird der Körper gescannt mit Ultraschall, also zig Ultraschallsensoren, lauter kleine, ja.
Okay.
Die schicken halt Schallwellen durch, da gibt es halt voll viele Empfänger und Sender. Und das dauert halt, geht wirklich in ein paar Minuten relativ schnell. Und dann hast du innerhalb kürzester Zeit eine ganz detaillierte Auswertung von deinem Inneren, von deinen Organen, so wie es ein MR oder CT und so weiter halt macht. Und das Ding ist ja halt quasi, es geht halt anscheinend viel schneller, es ist viel günstiger, das Gerät ist viel günstiger. Ja, als wie so ein riesen CT oder wie sagt man, CT, ja. Und sie wollen das quasi so aufbauen wie in so Spaß, Ja, also du gehst quasi Sauna, Whirlpool, Sumpfbad und dann stößt du dir in das Gerät rein. Ja? Mhm. Und du machst das regelmäßig halt immer wieder und es kostet nicht viel. Ja? Mhm. Und dann hast du quasi schon so eine Historie und eine prophylaktische, vorbeugende Ding, dass du immer wieder das alles anschaust. Du machst es ja CT oder MRT oft nur, weißt du halt irgendwas schon merkst oder was hast. Mhm. Ja? Mhm. Und das Ding quasi machst du halt, da stehen sie in San Francisco und wollen das nächste Jahr mit dem ersten online gehen, sie würden irgendwie 30 oder 40 weltweit aufstehen von dem Ding. Mhm. Ja? Und dann machst du das prophylaktisch immer wieder halt quasi so als Spartreatment.
Okay.
Ja? Mhm. Und ja, eine total spannende Geschichte halt eigentlich, finde ich, weil ja, du halt dann so Früherkennung von gewissen Dingen halt damit machen könntest.
Mhm.
Ja. Und auch, ja, also musst du dir das Video mal anschauen. Schaut ja, echt total cool aus. Ja.
Mhm.
Schau jetzt da, habe ich, auf YouTube gibt es da sicherlich auch noch ein paar, die was das schon, ich habe das nur am Anfang einmal. Genau, da mal Full Body Scanner. Also genau, das hat man dann nur, das kann man sich auch noch anschauen. Das gibt es dann noch ein Erklärungsvideo, das ist vor zwei Wochen erst rausgekommen, wo der das zeigt, wie das quasi, wie sie das gebaut haben und so, aus den Prototypen. Ja.
Ah ja. How to build a full body ultrasound.
Mhm. Do it yourself, self-made. Witzige Geschichte, ja. Genau.
Okay. Gehen wir da in die Shownotes rein.
Ja. Jojo. So. Sind wir eh schon wieder fast am Ende unserer Sendung. Was gibt's im Entertainment-Bereich nächstes? Seilo hat wieder angefangen.
Wollte ich gerade sagen.
Habe ich aber noch nicht gestartet, weil...
Hast du noch nicht?
Nein. Du ein wenig ja, aber sonst halte das wieder nicht raus, wenn das nur jede Woche kommt.
Ja, ist drüb. Das ist wirklich fies.
Ja.
Und weißt du, was auch fies ist? Dass jetzt halt draußen immer so hell ist.
Ja.
Dass man halt, du, das siehst das halt wirklich fast
nicht. Ja, weil,
das musst du echt am Abend Seilo, oder in der Nacht oder was anschauen.
Ja.
Das ist echt hart. Echt hart. Heute haben wir wieder eine Folge angeschaut, genau.
Ja,
ist schon ganz gut. Der Tanz aber, glaube ich, ja, ist wurscht. Ich glaube, dass da Merchants quasi ein paar, ich meine, sie verfilmen eh nicht das Buch 1 zu 1 oder die Bücher oder die Serie 1 zu 1. Aber ich glaube, so gefühlt, da Merchants jetzt gerade ein paar Bücher.
Da hast du zusammen, das Buch, quasi. Die Bücher gelesen, alle?
Nein. Ich habe nur, also ich habe die... Am Anfang ja auch noch angefangen mit der Serie.
Ja.
Genau, und hab dann sozusagen den zweiten Band habe ich dann gelesen.
Ah ja, weil ich hab mir da so schwer da, wo ich da mit dem Buch eben einsteige, weil das eben so vermischt war immer, ja. Mhm. Und jetzt ist es eben auch so,
ja. Ja, ich meine, es ist, man merkt es jetzt auch in der Serie, es ist jetzt nicht ganz, also es ist auf jeden Fall nicht, also, ja, das Buch ist nur so ein bisschen Ideengeber, glaube ich, ja. Mhm. Es ist nicht, auf jeden Fall nicht genauso wie im Buch.
Okay,
ja.
Okay.
Genau.
Mhm. Ja,
genau.
Dinger jetzt ein...
Ja, ansonsten bin ich nicht recht viel, glaube ich, zum...
Mit der Baustelle, dann gehen wir
WM geschaut, ne?
Ja, und WM war ich ab und zu mal ein Spiel geschaut.
Genau. Ja.
Ding habe jetzt gerade ein bisschen geschaut, aber mit den Kids bin ich jetzt überlegen, ja, was kann man sich so als nächstes von den Klassikern halt einmal anschauen auch. Jetzt haben wir mal Herr der Ringe angefangen, haben jetzt die ersten zwei mal geschaut, das haben wir
nicht. Okay.
Genau, so alte. Da haben sie jetzt auch gesehen, ich habe dann zum Beispiel den Hobbit, habe ich auch noch nie geschaut, ja. Mhm. Gibt's ja auch schon länger mittlerweile. Und jetzt sind sie gerade dabei, wieder haben sie die Woche einen Trailer ausgebracht von einem neuen Herr der Ringe Universum-Film quasi, der Hand vor Gollum heißt der. Mhm. Mit die original halt ursprünglichen, viel von dem ursprünglichen Team sind da wieder dabei. Genau. Mhm. Und da habe ich jetzt ein bisschen geschaut, ja, wo kann man mal, es ist ganz cool, wenn du jetzt mal so eine alte Serie dann schaust und dann kommt irgendwas Neues ins Kino und dann kann man mit den Kids da hingehen und dann auch das gemeinsam, das Neue mal wieder sehen dann. Ja. Gleich wie jetzt zum Beispiel Norbert, den interessiert das auch, weil wir jetzt, glaube ich, mal Dune schauen, 1 und 2. Und da kommen wir auch im Dezember dann der nächste, der dritte Teil der Dune. Dann kann man da mal gemeinsam hingehen zum Beispiel. Ja.
Mhm. Mhm.
Ja.
Wir haben mit Jakarten reserviert für Spider-Man.
Ah ja, genau. Da ist jetzt auch ein Neicher gerade im Kino quasi.
Kommt gell? Dann ein Neicher ab Ende Juli, genau, 29.
Genau.
Genau, sollten sie irgendwie bei mir alle, was auch nicht.
Brand New Day
ist das, oder so. Ja, genau. Brand New Day, genau.
Ja. Der Tom Holland, die Zendaya und so, die spielen ja jetzt in The Odyssey mit, was auch gerade im Kino läuft, gell, seit gestern.
Ja, genau.
Nolan-Film.
Mhm, genau.
Da habe ich auch jetzt zufällig einmal was gesehen, so ein Video mit einer Liste der besten, wo halt der aus seiner Sicht die besten Chris Nolan heißt der, oder? Ja. Mhm. Filme halt alle beurteilt. Und mir war das gar nicht bewusst, dass das alles Chris Nolan Filme sind. Also Interstellar habe ich gewusst, okay. Aber eben dann, dass er die Dark Knight, diese Batman-Filme auch gemacht hat und Oppenheimer, okay, Inception. Ja. Oder auch, was ich nicht gewusst habe, zum Beispiel Memento. Das ist auch einer von meinen Lieblingsfilmen von 2000. Memento, ja, der ist auch von Nolan. Ja. Der hat ja oft so ganz verschlungene, schwierig zum, also von den Timelines her so. Ja. Das Tenet hat er auch gemacht. Ja. Mhm. Was ja auch so schwarz und durchschauen ist. Von der Zeit-Timeline her, ja. Ja, war mir nicht bewusst, dass die alle von dem sind, ja.
Ah, wild.
Und da ist einer, weil ich jetzt mal geschaut habe, mit Noah, habe ich mich von ChatGPT ein bisschen beraten lassen, auch, was denn so Filme sind, wenn wir schon die und die miteinander geschaut haben, was da noch dazu passt. Und eben, Noah hat voll gut eben zum Beispiel die Truman Show Talk, weil das auch so eine witzige Idee halt Jim ist, quasi, ja, von dem, dass der halt da beobachtet wird und das selber dann erst eben checkt, weißt du. Oder dann haben wir halt geschaut, eben die Zurück in die Zukunft 1-3 und also genau, dann täglich grüßt das Murmeltier, einfach so von der Idee her so witzige Filme. Mhm. Und
Klassiker.
Und dann hat er mir vorgeschlagen, der Prestige, ja, den habe ich selber noch nie gesehen. Ja. Ja. Und der ist auch von Nolan. Und der war zum Beispiel in der Liste auf Top Nummer 1. Und da geht es um so Magier. Ja. Mhm. Und da spielt der Hugh Jackman spielt da die Hauptrolle. Und der Christian Bale. Mhm. Ja. Und den habe ich jetzt mal auf die Listen gesetzt. Das wäre einer für die nächsten, glaube ich, wenn wir uns anschauen.
Die Meister der Magie.
Genau.
Okay.
Ist mir irgendwie
noch gar nicht so 2006.
Ja. Mhm. Ja, schon 20 Jahre, gell.
Ja, stimmt eigentlich.
Das kriegen wir alles, was so um 2000, alles, was so um 2000 war, kriegen wir
auch nicht so lange hin. Ist nicht.
Ist nicht so lange her.
Stimmt.
Da waren wir noch im Studium quasi und so. So nicht so lange her.
Ja, nicht einmal nur das, glaube ich. Aber ja, wurscht.
Ah, gefühlt.
Wird der Kassen jetzt Prestige, genau. Prestige. Wieder.
Mhm. Ja, genau, aber ja. Na gut.
So, ja, gut.
Dann, glaube ich, lassen wir es da mal wieder für heute.
Ja.
Dann sagen wir unseren Hörern noch einen schönen Sommer, schönen Urlaub, falls sie auf Urlaub fahren. Und dann werden jetzt wir mal überlegen, wann wir die nächste Sendung machen können, sozusagen. Ja.
Genau.
Aber vielleicht geht es ja noch eine aus bevor. Und ja, mal schauen, ja, wie wir da dann. Aber auf jeden Fall wünsche ich einmal ein schönes Wochenende und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke. Dir, euch auch.
Ciao.
Bis dann.